Hello World zu Still Thinking About. Ich bin heute einfach nur glücklich, weil für meinen heutigen Gast, es hat zwar etwas gebraucht, bis ich sie endlich einladen konnte, aber ich kann euch gleich sagen, das ist es wert. Weil ich glaube, keiner von meinen sich geküsst gefühlten ZuhörerInnen ist langweilig. Und zwar, ihr seid alle irgendwie auf eure Art kreativ, unterhaltsam. Und deswegen sollte ich sagen, solltet ihr diese Frau die Füße küssen, weil sie für eigentlich sehr viele Teile der deutschen Unterhaltung zuständig ist. Ich will sie erstmal ein bisschen hypen, bevor ich sie eigentlich vorstelle, einfach weil sie ist für ein paar der größten Mediengesichter zuständig, die es in Deutschland gibt. Sie hat eine der einflussreichsten Redaktionen Deutschlands geführt. Sie bringt euch Popkultur näher und ich würde sagen, mit ihr kann man ganz gute Expertengespräche sogar führen. Meine Gästin heute ist die großartige Anja Ressler. Hallo Anja!
Hallo, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, bisschen stimmt's, ja. Ich bin schon alt. Ich habe schon viel gemacht. Hallo, ja,
nicht
vielen
so
Dank, dass ich da sein darf. Und ich hoffe, dass das irgendwie die ein oder anderen Hörer und Hörerinnen hier überhaupt interessiert, was wir uns erzählen. Ja, hi.
Hi, ich hoffe es natürlich auch und ich glaube, wir können jetzt eigentlich, bevor wir ein Vorgespräch so ein bisschen führen, eigentlich gleich mit unserem ersten Thema anfangen, weil es ja mit deiner Historie, deiner Arbeitshistorie so sehr verbunden ist. Und zwar, wie ihr es am Folgentitel schon erkennen könnt, unser erstes Thema ist Entertainment und warum Anja eigentlich da die perfekte Expertin ist, damit zu sprechen. Und zwar, da können wir ein bisschen erstmal so durchgehen, für welche Entertainment-Redaktion du alles gearbeitet hast. Und zwar fangen wir mal an, und zwar Florida TV. Du warst für MTV Home und Zirkus Halligalli zuständig. So, oder? Okay, du hast da gearbeitet, du hast so gearbeitet und du warst
ja,
als Redakteurin.
Also, Entschuldigung, dass ich dich genau jetzt unterbreche. Also ich habe angefangen, ganz normales Regionalfernsehen zu machen. Da war ich noch Teenager sogar. Und
wo? Also für welchen Sender?
FAB Fernsehen aus Berlin. Diesen Sender gibt es seit vielen Jahren nicht mehr. Ich glaube mittlerweile seit 10 Jahren nicht mehr. War aber einer der ersten privaten Sender, die sich nach Mauerfall dann irgendwie in Berlin gegründet hatten. Und der war cool, war ein gutes Sprungbrett für mich. Und ich hatte da wahnsinnig viel gelernt und habe da jeden Abend so eine Hallo Berlin, hieß die Sendung, gemacht. Und da war ich tatsächlich witzigerweise und diese Arbeitsumstände und die Bezahlung und so, da darf man gar nicht mehr drüber reden, was wir damals da, wir uns da abgeschuftet haben für eine Mark. Und nein, also wenig nicht, aber es war schon echt wenig Geld. Und aber da habe ich auch jeden Abend so mit meiner Redaktion, wir zusammen, haben da so eine kleine, ja, so eine Abendshow gemacht, aber da ging es eher um News und Berichterstattung aus Berlin mit bunten Themen und es gab immer einen Musik-Act am Ende. Das hat sich bis heute sozusagen bei mir durchgezogen, dass ich immer Sendungen gemacht habe mit Musik-Act. Und dann war ich aber eigentlich erst mal bei Nils Ruf. Lange bevor ich zu Florida TV gekommen bin und hab da mit einer Late-Night-Show gemacht, die Nils Ruf-Show.
Welche Late-Night-Show?
Nils Ruf-Show hieß die. Und die lief auf Sat.1 Comedy und dann kam sie auch für ein halbes, dreiviertel Jahr ins Free-TV, also zu Sat.1. Und darüber habe ich dann zum ersten Mal zwei Kollegen getroffen, die heute die berühmten, oder zumindest ein Teil, der berühmte kleine Klaas und der berühmte Thomas, die ich da zum ersten Mal getroffen habe und wir zusammen den Piloten mehr oder weniger für MTV Home gemacht haben.
Das, also du warst OG MTV Home dabei.
Genau, aber nur bei diesem Piloten, ne? Also das weiß ich nicht, ob ich das, das muss vielleicht irgendwo missverständlich von mir formuliert worden sein. Und den haben wir mit dieser Firma noch zusammen gemacht und haben das da in dem Studio und haben da geschrieben und gemacht. Das war eine sehr coole Erfahrung auch, weil wir uns selber was so ausgedacht haben. Und mit unserem Know-how haben wir dann da zusammen diese Show gemacht. Und erst danach, dann musste ich da weg und es gab eine Wirtschaftskrise tatsächlich. 2008, 2009 war es nicht gut, war kein gutes Jahr für alles.
Und ich würde mal gerne fragen, wegen dem Piloten für MTV Home, kannst du dich noch erinnern, wie viel Material ihr dafür ungefähr gedreht habt und wie viel schlussendlich im Piloten gelandet ist?
Es ist alles im Piloten gelandet.
Und wie lange geht der ungefähr? Ging der ungefähr?
Ja, auf Zeit. Das hat ja auch alles Geld gekostet. Man macht ja da Also das hieß da auch noch nicht MTV Home, das war nur Klaas seine Sendung. Also das war noch gar nicht irgendwie da, wir haben gehofft, dass wir das drehen können und mit den Kapazitäten und dem, wir haben alle irgendwie Geld zusammengekratzt, da so ungefähr die Firmen. Und dann wollten wir es MTV auf den Tisch legen und sagen, hier, guck mal, das ist unser Pilot. Und genau, dann hat sich für mich, das, da wurde eigentlich, wir haben da alles, also das haben vor allem Klaas, es war halt eigentlich Klaas Show sozusagen, aber es war so vom Grundgerüst all dieses dabei. Und wie es dann wirklich weiterging, das haben, glaube ich, Joko und Klaas selber auch schon oft in Interviews gesagt mit, sie haben sich dann bei MTV getroffen und dann hat der eine gesagt, Mensch, ihr seid ja irgendwie witzig zusammen, komm, wir setzen euch vor die Kamera oder so. Da war ich dann nicht mehr beteiligt, aber das, genau, also wir haben da alles, wir haben alles verschnitten, wir haben alles eingebracht, wir hatten einen Studiogast, das wurde halt nie gesendet, diese kleine Show, glaube ich. Aber die Matzen, also die Einspieler, die dafür entstanden sind, die wurden auch bei MTV Home dann gesendet, was gut und richtig ist, denn das Geld hat, es hat alles Geld gekostet, ja.
Ja, weil ich bin gerade selber so in dieser Pilotstimmung drin, weil ein paar Stand-Up-Comedy-Kollegen von mir haben jetzt eine Show gemacht, also Jonas im Arm und Kalle, also die sich mit Berliner Stand-Up-Comedy auskennen, die wissen, wer Kalle ist, die haben quasi die Kalle-Show gemacht und sie haben jetzt so die deutsche Version der Eric Andre-Show quasi jetzt aufgenommen, Piloten, wo sie gemeint haben, sie haben zig Stunden, also 20, 30 Stunden gefühlt, einfach nur gedreht und für einen 20-minütigen Pilot gemacht und ich weiß halt, was da drin ist. Da ist so viel Aufwand drin, aber auch so viel Insanity, also wer Eric Andre kennt, weiß, dass ungefähr das Level da ist, aber trotzdem irgendwie so, das kenne ich halt auch von anderen Medienproduktionen, wo ich selber beteiligt war, wo man gefühlt für 10 Minuten eine Show einfach auch eine ganze Woche lang drehen und muss und schneiden erstmal. Da ist dann irgendwie die Hölle los für allein 10 Minuten. Und,
ja, das stimmt. Natürlich dreht man viel, man dreht immer viel, viel mehr, als man am Ende reinschneidet. Das ist egal, ob du eine Show machst oder eine News oder so, obwohl gerade bei News, da durstest, dann gibt es manchmal so Situationen, dass du so on time bist und du denkst so, scheiße, ich brauche noch ein Schnittbild. Und dann suchst du dir da wieder, das sieht man ja oft in den Nachrichten, dann sind halt Schnittbilder, sind dann so wie andere Kameraleute, die abgefilmt werden. Jemand geht rein, wieder raus oder man hat eine Totale von außen und so. Und das ist ja im Entertainment-Bereich zum Glück, da inszeniert man ja viel und dadurch hat man vorher einen Drehplan und kann sich dann eben auch also sagen, ah, alles klar, ich brauche das und das und es ist ein bisschen anders, aber klar, man dreht immer mehr, als man am Ende da reintut. Also ist ja krass, dass da, also ich wünsche diesen Kollegen sehr viel Glück, die da versucht haben, sie sind nicht die Ersten, die deutsche Eric Andre Show so auf die Beine zu stellen. Ist auch immer schwierig zu sagen, die deutsche Version von. Würde ich nicht empfehlen beim Pitchen, ehrlich gesagt. Kommt ein bisschen drauf an, bei wem man es ablegt, aber trotzdem, das ist gerade da, klar, wenn du Eric Andre Niveau hast, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der tonnenweise Material herstellt und nur ein Bruchteil davon in die Show kommt. Aber das ist auch die Kunst dabei, ja.
Und Eric Andre, so, ich persönlich, ich mag ihn auch. Ich habe sein Stand-Up-Special auf Netflix ungefähr 4-mal gesehen, weil ich die ersten 3-mal es nicht ganz verstanden habe und ein 4. Mal einfach so ein bisschen Geräusch im Hintergrund brauchte, während ich gearbeitet habe. Aber es ist halt auch so, es gibt dabei nur die Extreme. Entweder man feiert ihn komplett oder man hält ihn nicht aus, finde ich.
Ja, das stimmt. Das muss man, muss einem irgendwie gefallen. Na, jedenfalls.
Ich habe dich unterbrochen, ja. Sorry. Also nach der Wirtschaftskrise 2008-2009.
Genau, also ich habe da ein paar Jahre lang an anderen Stellen gearbeitet, bin auch nach München gegangen und habe dafür Endemol zum Beispiel gearbeitet, habe viel gelernt, war in Hamburg, habe da Talkformate gelernt und mich richtig viel umgesehen und war unterwegs und habe auch ein Volontariat gemacht, weil ich dann mein Studium nicht mehr weiterführen wollte.
Also wenn ich fragen darf, erstmal, was für ein Studium und wo hast du dann das Volontariat gemacht?
Also ich habe studiert habe ich Humangeografie und Germanistik.
Könntest du das ein bisschen genauer erklären, was jetzt mit Humangeografie gemeint ist?
Das ist das Handeln und Verhalten des Menschen im Raum. Die Wissenschaft des Handelns und Verhaltens des Menschen im Raum. Es ist, ich bin großer Geografie-Fan, das war schon immer so ein bisschen mein Hobby und ich liebe Karten. Ich finde so Maps und Kartografie irgendwie und Atlanten und so, es ist einfach voll mein Ding. Das ist nicht der Grund, warum ich mich für das Studium entschieden habe, sondern eher, weil ich immer Journalistin werden wollte. Und die Studienberatung dann meinte, naja, also wenn Sie Journalismus studieren wollen, machen Sie das, aber ich empfehle Ihnen, spezialisieren Sie sich. Und da hat sie ja auch recht. Also es muss ich auch sagen, ich glaube, es war noch die erste, die das zu mir sagte, dass man irgendwie das reine Handwerk studieren sollte, sondern dass es schon auch wichtig ist, fachspezifisch. Und da ich mich viel für Politik interessiert habe, weil ich eben so eine politische Journalistin eigentlich werden wollte und da so einen Traum hatte und noch nicht, das war noch, also ich habe das Studium angefangen, bevor ich wusste, was Show ist. Und also vor Nils Ruf und so weiter. Und das habe ich dann, haben wir da gesessen und dann meinte sie, Humangeografie ist halt etwas, was so Politik und Gesellschaft und Sozialwissenschaft, ist eine Sozialwissenschaft am Ende des Tages. Und da geht es viel um Stadtplanung und Gentrifizierung war ein ganz großes Thema. Da fing die Wissenschaft, glaube ich, damals gerade so an, das auch als Problem zu betrachten. Bis dahin war es eigentlich immer eher eine positiver Begriff, um so Brennpunkte wie in New York oder so, in der South Bronx, die dann dadurch aufgewertet wurden und so weiter. Das war alles so Teil meines Studiums und halt Germanistik, das macht man dann halt, weil man Journalist werden will, ja.
Und wie kam es dann dazu, dass du sagst, okay, bis hier und nicht weiter, Studium wird abgebrochen? Weil das ist ja dann schon ein großer Schritt.
Ja, ich habe es im Prinzip fertig gemacht, ich habe nur nicht die letzte Prüfung da gemacht und ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte halt wahnsinnig viele Lehramtsleute um mich herum und alle wollten Lehrer werden. Das ist in dieser Kombination auch nicht ungewöhnlich, weil Erdkunde und Deutsch so ungefähr. Und ich hatte da nicht so den, ich war auch dieser erste Bachelorstudiengang von allen Bachelorjahrgängen, die es in Deutschland irgendwie gab. Das war noch ein richtig ätzendes Kuddelmuddel und war das nervig. Nee, aber ich will mich da jetzt auch nicht rausreden. Ich habe einfach beruflichen Erfolg gehabt in der Zeit. Und
absolut verständlich.
Tolle Jobangebote und dann habe ich das gelassen und dann habe ich irgendwann aber trotzdem gedacht, du musst ja, wenn du mal beim Arbeitsamt sitzt und die sagen, na, was haben sie denn gelernt, dann muss ich sagen, ja, ich hab hier eine Ausbildung gemacht und Volontariat ist ja eine Ausbildung und da, das war mir eh immer, das wollte ich eh immer machen und ach, da kann ich noch ewig erzählen, warum ich dann und so und dann habe ich genau ein Volontariat in Leipzig angefangen. Und genau, weil es da so im Dokumentarfilmbereich eher dokumentarisch war und auch ein bisschen Docutainment, das will ich gar nicht klein machen, aber es war eigentlich sogar der Hauptbestandteil. Aber auch Docutainment, zumindest in unserer Firma damals, war eigentlich wie eine Doku, nur dass die Themen halt lame waren für vielleicht die meisten. Aber wir haben zum Beispiel Auf und Davon und Goodbye Deutschland gemacht. Das hatte eine unfassbar hohe Einschaltquote damals. Also es war ultra beliebt und das ist natürlich auch Entertainment und wenn man dann Jens und Jenny auf Mallorca besuchen kann und mit denen dann da irgendwie das Auswandern dreht, das ist schon irre so eigentlich, weil wenn man dann sieht, wie viele Leute sich dafür interessieren, für deren Geschichte und dann erzählt man die ja auch am Ende des Tages dokumentarisch, wenn auch sehr berechenbar.
Warst du dann eigentlich dann stationär in Deutschland oder bist du dann auch mal wirklich in die anderen Länder mitgereist?
Ja, nee, ich bin auch mitgereist. Klar, du musst ja, wenn du die begleitest mit der Kamera, dann reist du mit denen mit. Und dann stehst du hinter der Kamera und fragst eben auch zwischendurch, wie es denn jetzt weitergeht und was denn jetzt passiert und wo wir denn jetzt hinwollen und was denn jetzt das Thema ist oder so.
Interessiert mich jetzt eigentlich, wie genau sah dann eigentlich die Planung aus? War das dann wirklich so, jemand meldet sich an und sagt, wir wollen nach Mallorca reisen oder ist da mehr so, okay, ihr müsst einen 10-stufigen Plan irgendwie uns da nachweisen, was ihr jetzt alles vorhabt, damit wir die Drehtage danach richten können?
Ja, also ich kann jetzt nicht für jede Produktionsfirma sprechen, aber so wie ich das mittlerweile, also wie es eigentlich auch völlig okay ist und richtig ist, ist, man macht halt ein Casting. Also die Leute bewerben sich teilweise damals bei Vox direkt. Manche auch bei den Produktionsfirmen und die sagen, ja, hallo, wir haben vor, auszuwandern, wollt ihr uns nicht mit der Kamera begleiten. Und da gibt es total coole Leute, die wirklich auch das gerne als Doku im Prinzip festgehalten haben wollen, die ihre Geschichte, weil sie ja auch oft irgendwie spannend ist, erzählen wollen. Oder es gibt aber auch so Leute, die dann eigentlich tatsächlich, muss ich schon sagen, hatte ich damals erlebt, die dann nur anrufen und sagen, hier, nehmt uns mal, dafür halt auch abkassieren wollten, also wirklich hohe Summen irgendwie aufrufen wollten, was halt damals noch so, wir wollen eine Doku über euch machen und wieso wollt ihr denn Geld dafür, also so gehaltsmäßig, natürlich Aufwandsentschädigungen sind vollkommen richtig, aber so dieses, das war dann noch so ein bisschen anders, ich weiß nicht, wie das heute ist und das gab halt coole Leute und weniger coole Leute. Das meine ich jetzt nicht nur mit dem Geld, sondern es gab auch Leute, die haben einen halt angelogen und Geschichten erzählt, die gar nicht so passiert sind und wo man dann halt sein Gespür für haben muss, also ein Casting machen muss. Das macht jede Show, jedes Entertainment-Ding muss Castings machen, weil es viel zu teuer ist, wenn du am Ende da eine sehr, wenn du am Ende keine Geschichte erzählen kannst. Du machst Vorgespräche. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk heißt es dann vielleicht eher Vorgespräch oder Treffen oder weiß ich nicht was. Aber du lernst diese Protagonisten vorher kennen. Sonst, wenn die Geschichte nicht besonders ist, dann guckt sie sich ja auch keiner an. Ja. Also läuft das dann eigentlich. Genau, und dann besucht man die und dann macht man ein kleines Video mit denen und stellt denen schon mal 5 Fragen, guckt sich das zu Hause an. Dann hat man dieses Casting-Video, dann präsentiert man das dem Sender mit einem Exposé. Dann sagt der Sender cool oder nicht cool oder hatten wir doch schon oder wollen wir nicht. Also da gibt es wahnsinnig viele Entscheidungsprozesse, warum man dann eben sich für irgendwas interessiert oder irgendwas macht. Und gibt es dann auch so Trendländer, ne? Da macht man auf einmal, gibt es eine MAFO, also eine Marktforschung, in der heißt es dann, oh, Australien ist jetzt das neue Mallorca, wir müssen mehr Protagonisten finden, die auch nach Australien gehen oder so. Und dann kommt natürlich jemand und sagt, Mensch, Australien, das ist ja wahnsinnig teuer, da kann ich ja meine Leute nicht hinschicken, weißt du, was das kostet? Und nein, also das sind so, da passiert viel, also da bin ich nicht hin, ich habe auch Recherchen in Australien gemacht zum Beispiel, da bin ich leider nie hingekommen, das war aber auch okay, weil das müssen erfahrene Leute machen. Und ich bin aber nach Mallorca regelmäßig mit meinen Protagonistinnen und nach Prag und halt auch Inland. Du hast ja eine Inlandstation, wo die sozusagen ihre Kisten packen. Und dann gibt es noch die Station, und dann gibt es noch dieses Reporter- oder Doku-Team, was halt mit auf Reise geht, was dann zum Beispiel irgendwo im Südamerika ist oder so. Das ist, und da habe ich viel mitgemacht, ja. Also auf und davon habe ich sogar mehr gemacht als auch Goodbye Deutschland. Ja.
Nach auf und davon und Leipzig, also wie geht dann deine Geschichte weiter? Weil ich finde es gerade unglaublich interessant, muss mich so zügeln, okay, nicht nach allen einzelnen Reisenberichten irgendwie nachzufragen, weil sowas interessiert mich immer super sehr.
Genau, und dann gab es zum Glück die Möglichkeit, also ich muss auch sagen, ich habe mich in Leipzig aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht wohlgefühlt und ich habe dann da auch irgendwie alles gemacht, was ich machen wollte und ich war so ein bisschen irgendwie habe ich aber auch gemerkt, dass mir die Show fehlt. Also dieses im Studio sein mit Gästen, Comedy, all diese Sachen. Und ich habe die privat nach wie vor wahnsinnig viel verfolgt. Also zum Beispiel MTV Home, was ja dann erfolgreich lief, was dann aber auch abgesetzt wurde in diesem Jahr, in dem ich in Leipzig war. Also wie vieles bei MTV, ne? Also das war ja eine schwierige Zeit. Game One folgte ein paar Jahre später. Das war ja die letzte, die wir dann noch hatten. Aber das war dann so, und ich war da nicht mehr, ich hatte das Gefühl, die Ausbildung war auch nicht so gut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich den Leuten da mehr beibringe, als sie mir. Das klingt wahnsinnig überheblich, aber es ist leider tatsächlich an vielen Stellen so gewesen. Und das habe ich auch gern gemacht. Das mache ich bis heute sehr gern. Ich bin sehr gerne Ausbilderin. Aber so für mich war so ein bisschen, mir fehlte die Show und dann ergab sich da was, dass halt ein junges Redaktionsteam in Berlin, und ich wollte nach Hause, wollte ich nach Berlin zurück, nachdem ich 2 Jahre rumgetingelt bin, hatte in Angriff genommen, das, was sie für MTV gemacht haben, auf einem anderen Sender weiterzumachen. Und das war damals natürlich alles noch super geheim und dann habe ich mich da gemeldet und dann haben wir uns wieder unterhalten und uns in Erinnerung geschwelgt, man kennt sich ja noch und so. Nein, das war cool, also ich durfte dann direkt in diesem Jahr, also von Anfang an bei Neo Paradise dabei sein.
Und das, bei Neo Paradise, ja. Das ist jetzt die Nachfolgeshow von Joko und Klaas gewesen, aber
die Nachfolgeshow also von MTV Home, genau.
Ja, also dann einfach mal so gefragt, also von den 3 Shows, die sie hatten und du in alle 3 irgendwie involviert warst, also MTV Home, Neo und Zirkus Halligalli, was ist eigentlich so da dein Lieblingsbeitrag oder Lieblingsformat gewesen, was du wirklich betreut hast oder zuständig warst?
Kann ich dir Beitrag? Nicht sagen, ich habe alles geliebt.
Ja. So, oder einfach so, wenn du geschaut hast, wo du sagst, das fand ich jetzt am besten, also was die innerhalb der Show jemals gemacht haben, weil da hat, glaube ich, jeder irgendwie so ein Lieblingssketch, Lieblingsauftritt, Lieblingsbeitrag, Lieblingsskit. Also ich kann zum Beispiel sagen, bei mir war es natürlich irgendwie immer so, Duell um die Welt ist noch was anderes, okay, muss rausnehmen. Das hört sich komisch an, aber natürlich so als anfänglich Pubertierender in der gesamten Schule haben sich alle immer totgelacht über dieses Porno-Ping-Pong, was Joko und Klaas gemacht haben. Und man hat daran irgendwie gemerkt, wann wer erwachsen geworden ist, weil dann gibt es noch 18-Jährige, die darüber gelacht haben und dann welche, die dann mehr so über die ganzen Countdowns, die sie gemacht haben bei Zirkus Halligalli irgendwie gefeiert haben, wo ich persönlich immer super witzig fand. Also ich fand irgendwie, das war, obwohl es was ein festes Format eigentlich in der Serie war, in der Show war, immer was Neues gebracht hat. Ich glaube, bis heute mein Lieblings Countdown war irgendwie, als der Stuhl gegen den Tisch gekämpft hat, wo es einfach so übertrieben war oder auf einmal eine Demo im Studio für stattfand, wo ich mich frage, falls du da Einsicht hast, wie habt ihr das eigentlich so schnell hinbekommen, dass dann auf einmal so viele Demonstranten im Studio waren?
Also genau, die erste Frage, also ich weiß noch, dass wir waren unheimlich stolz auf alles, was wir bei Paradise hatten. Das waren knapp über 50 Folgen. Wir haben alles unheimlich geliebt und wir haben so hundertprozentig dahinter gestanden, auch als Team. Und das war, also ich weiß noch, besondere Gänsehautmomente waren die Sachen mit Olli Schulz, als er bei der Premiere von diesem einen Film da war. Und der Olli Schulz-Kowski, wo er die da alle besoffen angemacht hat. Ich weiß, wenn ich das heute angucke, dann denke ich so, hä, warum habe ich das eigentlich? Aber es war auch so wunderschön inszeniert, es war so toll getextet und so. Und was man eben, allein die Erkenntnis, dass man aus so einem stinknormalen roter Teppichdreh so ein Ding machen kann, das fand ich unheimlich beeindruckend für mich damals. Und das war so auch so zu sagen, geil, das ist jetzt eine neue Form von Entertainment. Das ist jetzt das, wie man das nämlich machen soll. Nicht immer dieses ewig Gleiche. Und wir haben uns natürlich viel in Amerika orientiert. Und was machen die da drüben? Was macht Jimmy Fallon? Was macht Jimmy Kimmel? Und so. Aber das fand ich, das ist mir jetzt, fällt mir jetzt spontan auf die Frage ein, was Neo Paradise betrifft. Aber natürlich gab es auch bei Neo Paradise ein, zwei Geschichten, die weniger gut gelaufen sind, die man im Nachhinein auch sagen kann, huch, zum Glück, ja, hat sich da vieles verändert, die unglücklich waren, aber wir da eben trotzdem als Team zusammengehalten haben. Ja, ich fand zum Beispiel auch toll unsere Wetten, dass Nummer mit Lars Eidinger und wir hatten tolle Studiogäste und ja, also Neo Paradise ist von vorn bis hinten einfach nach wie vor für mich so ein ganz wertvoller Schatz. Und wir haben auch wirklich geweint, als es vorbei war, obwohl wir wussten, dass es weitergeht. Also obwohl wir wussten, wir gehen jetzt alle rüber zu ProSieben so ungefähr, war es so ein total emotionaler Abschied. Aber es war auch aufregend und geil. Und bei
Das will ich ja
Halli,
kurz
ja.
befragen. Wie war das dann eigentlich? War es so mehr so, Neo Paradise wurde abgesetzt und ihr habt dann Zirkus Halligalli gepitcht oder war es mehr so, das war ein fließender Übergang? Also noch bevor Neo Paradise zu Ende ging, habt ihr dann schon Zirkus Halligalli den Vertrag unterschrieben? Also wie sah so die Endzeit von Neo aus und die Anfangszeit von Zirkus Halligalli?
Nee, da war nichts abgesetzt. Für ZDF Neo war das nicht so geil, dass wir da uns anders oder dass sich vor allem die beiden Moderatoren anders entschieden haben. Also das war schon, glaube ich, für Neo schade, der Weggang und auch traurig. Aber man ist total lieb und nett auseinander und es gab viel, glaube ich, Gespräche. Und das Duell um die Welt lief damals ja schon auf ProSieben und neben Paradise. Und da weiß ich natürlich nicht. Ich bin niemand, der da mit an diesen Entscheidertischen gesessen hat oder das auch jemals wollte oder so. Das tun natürlich da andere und wie dann jetzt genau die Prozesse waren und wann man sich gesagt hat, komm, lass uns das so und das weiß ich nicht, ist mir auch ziemlich egal und irrelevant. Aber es war schon, glaube ich, so, dass wir natürlich haben sich Joko und Klaas mit uns hingesetzt und gesagt, passt auf, Leute, wir haben eine Entscheidung getroffen. Und wie sieht es für euch damit aus? Und was haltet ihr davon, wenn wir jetzt vor ein Publikum treten, das irgendwie 3 bis 5 Mal so groß ist wie das, was wir aktuell haben oder so? Es ist, das jetzt bitte nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber es ist völlig klar, dass ProSieben eine andere Reichweite hat als damals, vor allem ZDF Neo. Da gab es noch keinen Böhmermann auf ZDF Neo. Kein Schwein kannte ZDF Neo. Und das war eine kleine Nische und wenn die Leute uns gefunden haben, dann ein bisschen auf YouTube, was gerade anfing. Wir waren froh, dass wir überhaupt unsere Paradise-Dinger auf YouTube stellen durften, weil das auch wegen der Monetarisierung und so, dieses ganze Social Media, das war alles noch so in den Kinderschüchchen und eigentlich hat uns keiner gesehen. Wenn wir ehrlich sind, es gab diese Leute, diese Fanbase, die ja bei MTV noch und mitgekommen und wir wurden immer größer und die beiden immer bekannter durch alle ihre Giro-Heroes und Pringle-Jobs und weiß ich nicht was, aber an sich hat diese Show kaum einer gesehen.
Und ihr habt es für die Show gemacht.
Ja, und deswegen, das war schon irgendwie, man will natürlich einen Schritt weiter, man will gucken, wie weit kommt man. Und dann haben wir uns da auch, also wir haben Pro und Contra für uns alle ausdiskutiert und es war ein totales Team-Ding. Aber es war auch geil. Also die Vorstellung, scheiße, jetzt ProSieben Late Night, geil, geil, geil. Das, was bis vor kurzem noch Stefan Raab gemacht hat, das ist, gerade wenn du irgendwie Mitte 20 bist, irgendwie da denkst du, ja geil, das machen wir jetzt. Und es ist ja auch schön, es hat sich ja gut entwickelt und bis heute so viel weitere Entwicklungen und ich weiß, dass der Teamkern auch immer noch da ist. Oder beziehungsweise in diesem ganzen Kosmos, an den ganzen vielen, vielen Shows, die in der ganzen Zeit entstanden sind, beteiligt ist. Ja, also da weiß ich nicht. Das war ein spannender Übergang auf jeden Fall. Das war toll. Und um jetzt eigentlich mal deine andere Frage zu beantworten, dann haben wir genau für Halligalli ja diese Countdown-Momente uns ersponnen. Und da war ich tatsächlich sehr, sehr, sehr stark beteiligt. Also es gab eine Phase, in der war ich sozusagen die Countdown-Beauftragte. Das heißt nicht, dass ich alleine in meinem Kämmerlein gesessen habe und mir tausend Ideen ausgedacht habe und dann dem Chef vorgelegt und er hat dann gesagt, hier, die nehmen wir oder so. Es ist ja immer ein gemeinsamer Prozess und nur die, wenn man sich dann noch etwas geeinigt hat, dann dieses Feinjustieren und das Arrangieren von Demonstranten und so weiter, das kam dann eben auch, wurde mir dann auch oft übertragen. Und diese Geheimhaltung war halt ultra schwierig. und es ist uns aber irgendwie immer gelungen und genau, wie das mit den Demonstranten war, keine Ahnung. Ich weiß, überlege gerade, ob ich da, ich erinnere mich dunkel, dass das war. Ich meine, wir haben da auch, ich habe bestimmt 50 solcher Countdown-Momente mit inszeniert. Ja, ich denke mal, es waren Schauspieler, die wir da engagiert haben. Also das war jetzt sicherlich nicht die echte Demo. Also das sollte ja nur ein Schreckmoment sein. Aber ehrlich gesagt, vielleicht waren es auch, also wenn es jetzt wirklich eine Aktivistengruppe war, die wir als Redaktion mit unterstützt haben, was ich jetzt eben leider nicht mehr weiß, also wäre es etwas, dann haben wir garantiert auch diese Aktivisten angerufen und gefragt, wollt ihr nicht? Aber ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, weil beim Tisch und Stuhl, da waren es zum Beispiel Schauspieler, klar, das kannst du nicht so, das haben wir nicht selber gemacht, ja. Also.
Okay, aber dann bei Zirkus Halligalli, dass du uns so einen kleinen Einblick gibst, wenn irgendeiner der Redakteure so eine Idee für ein Format, für ein Bit oder für irgendeinen Joke, einen Sketch oder ähnliches hatte, wie genau sah denn eigentlich so der Pitching-Prozess dafür aus? So, habt ihr gefühlt alles genommen oder habt ihr dann wirklich stark selektiert? So, wie war euer Mindset dabei?
Also das ist, ich will auch nicht sagen, ob das heute noch so ist oder so, aber es ist wie in jeder Redaktion, ob das nun Halligalli ist oder die News oder was auch immer. Man sitzt halt am Tisch und guckt sich an, was sind die Themen, was kann man machen, was geht im Netz, was ist interessant, dann sammelt man das und haut das raus und dann ist es immer so ein Brainstorming-Prozess. Und wenn man dann irgendwann sieht, ah, hier ist was dran, dann beauftragt man halt als Redaktionsleiter den einen oder anderen Redakteur dafür. Und wenn man das nächste hat, dann sagt man, du machst das, du machst das, du machst das. Und dann gehen natürlich alle los, schreiben und kümmern sich und organisieren Drehs. Und ja, also das ist, ja, ich weiß nicht, wie, ja, so ganz normal wie in jeder anderen Redaktion auch tatsächlich, ja.
Okay, dann bei einer anderen Redaktion, bei der du danach warst, weil da ist ja wirklich interessant, wie du da eigentlich gelandet bist, würde ich gerne wissen, weil wie kam es, dass du von Zirkus Halligalli als Redakteurin dann die Redaktionsleitung für die Entertainment-Sparte von Rocket Beans TV wurdest? Also wie kam es dazu, dass du dann eben gewechselt bist? Hast du dich beworben oder sind sie auf dich aufmerksam geworden?
Also ich war lange schon nicht mehr bei Halligalli, als ich bei Rocket Beans war.
Ach so.
Also ich habe da innerhalb von Florida TV auch viel mit Palina zusammengearbeitet. Da gab es ein paar Folgen von so einem Reiseformat mit ihr. Dann habe ich auch, war ich ein bisschen beteiligt bei den In-the-Box-Geschichten und so, die Florida TV gemacht hat, mit Olli Schulz auch. Und bei Mein bester Feind war ich am Ende. Und das war halt so Königsdisziplin, also dass man dann die Samstagabend-Unterhaltung machen kann, das ist schon Hammer. Da habe ich dann auch wieder mehr gedreht und so. Also Mein bester Feind war sozusagen das Letzte, was ich in der Firma noch, also ich war wirklich eine Weile, da lief Halligalli natürlich weiter und das mit der Redaktion, aber ich habe innerhalb der Firma die Redaktion gewechselt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann fehlte mir das Teamwork so. Also ich habe dann alleine, dreht man halt was und schreibt was und ist hier unterwegs und da und trifft Leute und macht viel Musikformate und macht mal, was man so will. Und mir hat aber irgendwie doch tatsächlich so ein Team gefehlt, so eine Redaktion, dieses gemeinsame Ding erarbeiten. Und das, ja, dann habe ich mich umgeschaut und da fiel mir dann das da auf, dass da was gesucht wird auch. Und dann, man ist auch wahnsinnig vernetzt in dieser Branche, ganz ehrlich. Also man kennt sich irgendwie oder man ist sich hier schon mal über den Weg gelaufen oder da schon mal. Oder der eine ehemalige Chef gibt die Empfehlung dem Chef und so. Also ich weiß halt, dass Arno und auch Budi, die bei Rocket Beans viel zu sagen haben, dass die auch da in Berlin mit MTV, das ist ja alles, man kennt sich irgendwie. Ja, und dann war ich da jetzt auch nicht unbekannt, glaube ich. Und dann kamen wir zusammen, haben uns, glaube ich, ineinander verguckt alle direkt. Es war irgendwie ganz interessant. Ich bin dahin nach Hamburg und dachte, irgendwie bin dann wieder raus, nachdem wir uns so ein Vorstellungsgespräch hatten. Und ich dachte, irgendwie ist das geil, ich will da irgendwie hin. So. Da lag, ey, es ist ja wirklich keine Vorstellung, was zu dem, wie es da heute aussieht und wie es heute auch im positiven Sinne echt professionalisiert ist. Und das war ein einziges Chaos. Und ich habe damals so ein bisschen, also so, ich meine sowas wie diese Kabel, die überall rumlagen, ne? Wo man denkt, so, man kommt so aus der absoluten High-Quality-Samstagabend-Unterhaltungssendung ja auch irgendwie und ist so wirklich Standards gewohnt und die waren noch so im Neo-Paradise-Modus und das fand ich irgendwie super geil und super tolles Team und dieses Haus und Hamburg und ich weiß nicht und dann habe ich irgendwas gespürt und dann habe ich gedacht, ja, mach ich. Es war ja erstmal nur so, mach mal ein halbes Jahr, wir gucken mal. Und ich gucke mal, ich habe nichts zu verlieren, ich mache das jetzt.
Und okay, deswegen, das ist eine Frage, weil du warst ja die Redaktionsleitung für Show und Light Entertainment.
Ja.
Kannst du den Begriff Light Entertainment erklären? Also warum ist es nur Light? Ich glaube, die Frage hast du bestimmt sehr oft gehört schon.
Ja. Es leichte Unterhaltung halt, ne? Also das ist jetzt, das gab es ja, dieses Light Entertainment ist ein Begriff, den, glaube ich, wahrscheinlich Endemol oder so mal geprägt hat, ich weiß es nicht, aber genau, leichte Unterhaltung, also das sind eben jetzt nicht die Talkshows wie Anne Will oder sowas, sondern Light Entertainment ist ja vor allem Show, die gamifiziert so ist, glaube ich auch. Also da kann man ganz viel drunter fassen. Ich glaube, das machen auch alle, wie sie wollen. Das war aber damals wahnsinnig wichtig, diese Begrifflichkeit zu haben bei Rocket Beans, weil der Sender, genau, das ist auch der Grund, warum es überhaupt jemanden wie mich da wollten, der keine Ahnung von Gaming hat. Der Sender hat unheimlich viele tolle Entertainment-Formate, die nichts mit Gaming zu tun hatten, auf dem Sender gehabt und hat festgestellt, wir brauchen aber jemanden, der das auch noch leitet, weil es wird immer mehr und wir brauchen jemanden, der da auch ein bisschen Experte ist, der das schon ein bisschen vor allem im TV die Erfahrung hat. Also das sind Sendungen wie die Leute, die Rocket Beans kennen, Bundesliga, hat nichts mit Gaming zu tun, ist Entertainment. Pen and Paper hat nichts mit Game, also ne, ich sehe das zwar anders, ich definiere es ein bisschen anders, natürlich ist es ein Gaming, also ist
es
ja…
Es ist ja Rollenspiel.
Genau, ne? Ein Rollenspiel ist ja wie ein Videospiel, nur ohne Konsole und so, so wie es Hauke immer sagte, unser toller Spieleleiter. Und das ist aber trotzdem etwas, was da in diese Sparte mit reinfällt, genauso wie Bonjour, was wir damals noch hatten, oder dieses Comic-Panels-Dingens und Almost Daily und Wir müssen reden mit Gunnar und ich weiß nicht, da waren so viele Sachen, die gar nicht im Vordergrund Gaming hatten. Moin Moin eigentlich auch. Und
wegen dem Format mit Gunnar, Wir müssen reden, da ist mir irgendwie ein Satz mal so in Erinnerung geblieben und zwar, das war von Simon, er meinte, Wir müssen reden ist wie Domian, allerdings ein Asozial, weil Gunnar einfach Gunnar ist.
Ja, aber Gunnar ist kein Assi.
Nein, Gunnar ist einfach so voll der liebe Kerl. Aber ich habe ihn auch mal getroffen, so im beruflichen Kontext. Da habe ich gemerkt, so, der Typ ist zum einen so super liebenswert, aber auch unglaublich professionell. Er ist ein Allrounder einfach. So ein Jack of all trades in der Medienbranche.
Ja, also Simon hat insofern recht, dass genau, also er hat es damit auf den Punkt getroffen, denn was bei Wir müssen reden eigentlich der Sinn war und der Markenkern war ja wirklich, sich wie ein Assi zu benehmen. Also Leute einfach rauszubuzzern und so diese Sachen. Ne? Das hat sich zwar nicht immer so durchgezogen und dann waren viele so, oh Gott, wie kann Gunnar nur so frech sein? Das war allerdings Teil der Sendung, wie sollte so sein. Und aber gut, das haben manche mal weniger gut verstanden und manche mal mehr, aber genau. Und dadurch, dass eben auch Etienne zum Beispiel wahnsinnig, also eigentlich alle Bohnen, aber ich habe das mit Etienne damals so viel ausgemacht, großes Interesse daran hatten, dieses Rocket Beans nicht nur als Gaming-Channel zu etablieren, sondern als TV-Sendung, die für alle Menschen was anbietet, war dann sozusagen der Bedarf total groß, jemanden ranzuholen, der Bock hat. Und das hat sich da wirklich einfach sehr glücklich gefügt. Das war irre, das war wirklich toll. Chatuell zum Beispiel war ja auch noch unser Ding, Nerdquiz, und sind alles Sachen, die nicht im Gaming-Bereich waren, ja.
Oder jetzt dann auch ein wichtiger Punkt, denn jetzt, weil ist ja das Überthema Entertainment. Und du warst ja mitverantwortlich für die Gründung und Durchführung der Sendung der Late-Night-Show NDR, Neue Deutsche Abendunterhaltung.
Ja.
Und da würde ich dich jetzt einfach gerne fragen, weil ich finde das eine der besten Late-Night-Shows überhaupt.
Ach,
und ich
du schleimst doch.
Nein, ich finde, weil die so einen geilen Vibe hat, und ich finde Bällebäder an sich cool. Und da würde ich halt einfach so gerne fragen, erstmal so, wie das dieser ganze Prozess eigentlich ablief. Also, wie die Idee kam, vor allem Namensfindung. Ihr könnt euch da draußen nicht vorstellen, wie schwer Namensfindung für Formate sind. Und auch so die Durchführung, weil wenn man so die erste Folge schaut und die letzte ausgestrahlte Folge anschaut, da ist ja komplett unterschiedlich einfach was. Also, wie war es eben, als ihr euch entschlossen habt, wir wollen eine neue Late-Night-Show machen? So, wie war da die Stimmung bei euch im Team? Wie waren so die Ideen, die ihr da eingeworfen habt, alles?
Ja, also wir wollten das unbedingt. Das war auch so ein bisschen mein, also dadurch, dass es so in mir drin steckt und dass ich das ja jahrelang gemacht habe, und ich hatte auch das Gefühl, dass das so ein bisschen der Wunsch von den Mitarbeitern und den leitenden Leuten bei Rocket Beans war, von wegen, okay, wenn die hierher kommt, dann soll die uns auch eine coole Show auf den Sender bringen. Hat keiner so gesagt, aber es war einfach unser aller Ziel. Und das ist ja auch so, du musst vorstellen, du hast diesen Spielplatz und kannst das machen, wie du willst. Ne? Das kostet auch Geld. Gut, das hat gerade NDR immer am meisten zu spüren bekommen. Aber wir waren dann so, ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt, waren mich lange genug da, dass ich wirklich diese Redaktion sich so geil geformt hatte, wie, also es war irre toll. Wir hatten Andreas, wir hatten Lars, wir hatten Gunnar noch. Und Donny war gerade da auch, und Mara zum Beispiel noch mit in der Redaktion. Also das Mara gehörte auch immer ein bisschen mehr zu mir. Also wir hatten das damals noch so stark getrennt zwischen den Gamern und den Nicht-Gamern. Und da war ich total, genau, deswegen war die ein bisschen, ich immer so, ist meine Mara. Aber natürlich ist sie auch ultra vielseitig talentiert und auch weiß auch viel. Egal. So, und dann waren wir wirklich ein ganz tolles Team und wir hatten alle Bock. Wir wollten unbedingt, wir hatten alle so, oh, was könnten wir machen? Und wir haben jetzt, weil Bonjour war nicht mehr da und das war halt nicht mehr, ich weiß, das werfen mir nach wie vor, glaube ich, immer noch viele Fans vor, dass das irgendwie meine Entscheidung, mein Grund und gewesen wäre. Aber das haben wir nur oft und viel kommuniziert. Ich nutze es hier gern auch nochmal. Das war einfach so, dass die Beans, die Namengeber, das nicht mehr so durchziehen wollten. Sie hatten nicht mehr so den Drive für dieses Bonjour, dieses jede Woche und dann immer gucken. Und die hatten halt auch wahnsinnig viele andere Sendungen ja auf dem Sender. Also das ist ja so, dass die unheimlich viel gezockt und moderiert haben, wie bescheuert. Und dann auch noch immer noch dieses Format. Und Bonjour war viel mit Vorbereitung, musste ich auf Interviewpartner vorbereiten und. Hatten wir das nicht mehr, wir hatten diesen Sendeplatz, sage ich jetzt mal, und wir hatten Möglichkeit, was zu empfinden, und wir hatten alle denselben, so, boah, wir haben Bock drauf. Und dann haben wir das, ich weiß nicht mehr, dann haben wir uns das überlegt, haben zusammengesessen, dann haben wir festgestellt, ey, Andreas und Lars verstehen sich voll gut, die würden wir gerne als Duo machen. Ich wollte dann irgendwie Andreas Klein haben auf dem Schreibtisch, und dann wollte ich ein Bällebad haben, und dann wollten die anderen das auch, und dann habe ich gesagt, das soll so aussehen, dann haben die gesagt, nein, das soll so aussehen. Dann haben wir uns überlegt, wir machen immer zwei Einspieler, wir haben immer musikalischen Gast, so sehr klassisch.
Wie ist das ja eigentlich dann abgelaufen, so wegen den musikalischen Gästen, also sowohl bei Bonjour als auch NDR, also wie habt ihr sie gefunden und lief es dann ab? Weil ich glaube, du hast sogar mal erwähnt, wie das eigentlich so mit der Bezahlung irgendwie da sogar läuft, also im Sinne von, weil das ist ein interessantes Thema, wo irgendwie ich gesehen habe, jede Show anders handhabt. Aber vor allem, wie habt ihr euch dann entschieden, wen genau ihr rannimmt?
Also bei Bonjour war das ja fast alles der Tim unfassbarerweise alleine gemacht, der jetzt auch bei Game 2 eine bekannte Nase ist. Und da vorher auch. Also wer Rockbeans kennt, kennt Tim. Und da hat er das noch alles alleine gemacht. Man den ganzen Tag, du schreibst halt alle möglichen Labels an und weiß ich nicht, wie man das halt so macht. Oder man kriegt irgendwie Promo-CDs und man kennt sich. Er ist ja selber Musiker auch. Und man, ja, man kennt sich da halt irgendwie, ne? Und dann baut man sich das so auf, indem man viele Klinken putzt oder Leuten, also Leute anschreibt, Managements anschreibt, Labels anschreibt, all sowas. Und das haben wir eben bei NDA auch gemacht. Und haben gesagt, hey, wir können deinen Künstlern hier eine Plattform bieten. Wir finden deinen Künstler geil. Kann der bitte hierher kommen? Oder wir haben die Künstler direkt angeschrieben, in ganz vielen Fällen. Bei Bonjour hatten wir sogar, da war es so ein bisschen noch ein bisschen durchwachsener. Also Hauptsache macht einer Musik, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Wir hatten uns dabei NDA schon in höheren, also höhere Standards gelegt, von wegen man sollte die vielleicht auch kennen oder man sollte die vielleicht auch in Zukunft kennen. Also auch so Leute von, ich meine, wir hatten die Leoniden da oder so, ne, die jetzt wahnsinnig viel, die teilweise Headliner oder so auf Festivals sind und all solche Geschichten.
Before the Rona.
Ja, und deswegen, genau. Und das war, das, ja, so läuft das halt ab. Man ruft die dann an, so Promotour-Geschichten meistens. Also das, ich weiß nicht, wie andere Shows das handhaben. Also ich dachte, so wie ich das bisher immer gelernt habe, läuft das eigentlich immer so ab. Jemand bringt ein Album raus, der Promoter sagt, hallo, hier ist die Band XY, die würde gerne bei euch auftreten, mit Verweis auf das Album oder so. Und dann lässt man die antanzen. Also.
Okay, und dann ungeachtet von, ich sag mal, irgendwie Größe, Bekanntheit oder Verbindung, die ihr hattet, wenn du jetzt noch bei NDA bist, welchen Gast oder Band oder Gruppierung hättest du mal gern irgendwie da im Bällebad gehabt oder als Musik-Act? So, wen hätte Anja am liebsten da mal gerne gesehen und gehört?
Na, KIZ.
Okay, erklär mal, warum KIZ irgendwie?
Ich bin großer Fan einfach. Also das wäre, glaube ich, für die da nicht so was gewesen. Aber generell, also damals hätte ich mir wahnsinnig gerne jemanden wie KIZ oder so oder Materia gewünscht, weil die da auch gerade irgendwie ganz gute Alben rausgebracht haben, viel mit Viva Con Aqua, also Materia zum Beispiel oder Meckes oder so. Also diese Gentleman-Deutschrapper oder ich weiß nicht, wie man so heute so nennt, die Generation, klar, aber viel lieber hätte ich mir mal irgendeinen internationalen Gast da gewünscht. Also, ja, egal. Also, wir haben alles. Wir hatten wirklich geile, wir hatten Mine zum Beispiel war toll und Tristan Brüch und so. Da war so viel, also waren so viele geile Gäste dabei und musikalisch. Ich überlege gerade, an wem wir immer dran waren. Wir wollten eigentlich immer HP Baxter oder Scooter gerne mal haben oder so. Da haben wir immer gedacht, das klappt bestimmt. Der wohnt doch in Hamburg und so. Also an sich haben wir da schon, kann ich das gar nicht so sagen, aber jetzt als Fangirl würde ich sagen die, ne? Aber,
ja, alles super. Vielleicht hast du ja sogar jetzt bei deiner aktuellen Redaktion die Möglichkeit, KIZ oder sogar Scooter einzuladen, weil da können wir ja zum nächsten Punkt übergehen. Du bist ja aktuell bei Arte Tracks in der Redaktion, sogar ein sehr hohes Tier. Und dann können wir ja kurz mal so erwähnen, wie sah es dieses Mal so die Zeit aus, wo du dann eben von Rockbeans weggegangen bist und dann eben neue, wie soll man sagen, so New Endeavors, wie man im Englischen so schön sagt, erkundet hast?
Wie jetzt? Wie ist die Frage?
Also, wie war es, weil du ja jetzt bei Arte Tracks bist, also ja. Wie war so eigentlich deine Gefühlswelt? Wie sah so die Zeit aus, wo du dann bei Rockbeans TV aufgehört hast und dann so neue Redaktionen neue Redaktion da angefangen hast und dich dann schlussendlich zu Arte Tracks geführt hat? So diese Übergangszeit.
Ja, beschissen. Weil da gerade der erste Lockdown ausgerufen wurde, ich von Hamburg nach Berlin gezogen bin und dann mich von meinen Leuten in Hamburg nicht verabschieden konnte und dort nicht richtig und hier nicht richtig Hallo sagen konnte, so ungefähr. Es war kein schöner Übergang, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich kann es komplett nachvollziehen, weil als der erste Lockdown angefangen hat, habe ich auch in der neuen Redaktion in München angefangen. Ich war exakt einen Tag da und dann war der Rest Homeoffice. Also ich habe, keine Ahnung, 4 Stunden, 5 Stunden gerade mal das Team kennenlernen können und ab da waren sie nur noch Namen bei Slack.
Ja, nee, ich war schon viel da auch und wir haben uns irgendwie aufgeteilt und das Abstand gehalten, großes Büro, alles möglich. Aber es war trotzdem jetzt mal wirklich, also emotional war das nicht geil für mich, für so dieses hier ankommen, auch hier die Freunde, auf die ich mich und sehr gefreut habe, erstmal nicht sehen können und also es hatte ja auch einen Grund, ich bin ja von Rocket Beans tatsächlich primär will ich nicht sagen, aber ich wollte tatsächlich, ich hatte sehr, sehr starkes Heimweh, ich wollte irgendwie zurück nach Berlin, ich war überarbeitet, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn, das hat aber auch viel mit mir zu tun gehabt, ich habe mich da einfach nicht richtig rauswinden können aus dieser Überarbeitung, auch wenn meine Chefs mir tatsächlich eigentlich diese Möglichkeit hier und da gegeben haben. Und das betone ich, weil immer mal wieder im Umlauf ist, dass das da so anstrengend wäre. Aber man ist am Ende schon auch immer selbst für sich verantwortlich. Und wenn man sehr, sehr emotional mit seinem Projekt verbunden ist, dann, also wie ich zum Beispiel, dann ist man da auch manchmal zu viel, investiert man da auch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber das war schon eigentlich für mich eine coole Nummer, weil es ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, eine Sendung zu, also die Möglichkeit hat sich halt ergeben, ich wäre sonst wahrscheinlich gar nicht gegangen. Und das fand ich einfach ultra toll. Also ich verfolge Tracks seit Beginn an. Nicht jetzt, dass ich jede Woche einschalte, aber ich für mich ist das eine unheimlich tolle Sendung, die ich sehr bewundere, deren Arbeit ich, der Menschen, die das in Paris und in Berlin und auch Hamburg machen, die einfach sehr bewundere, das, was die da in den letzten Jahrzehnten auf die Beine gestellt haben und wie, was man da für Musik und Menschen und Acts und Kunst entdeckt hat. Und natürlich war auch manchmal Schrottiges bei, aber es ist, ich weiß nicht, ich habe es immer geliebt und ich bin natürlich sehr glücklich, dass sich diese Chance für mich ergeben hat, die zum einen damit verbunden ist, dass ich nach Hause konnte. Und dann auch noch mich noch mal einen Schritt weiterentwickle. Das ist schon cool, ja.
Weil ich glaube, dass du gerade eine sehr interessante Thematik aufgemacht. Und da würde ich dich einfach gerne fragen, jetzt da du ja bei Arte Tracks bist und sehr, sehr viel Verschiedenes machen, so was ist unbedingt eine Sache, die du bei Tracks unbedingt noch realisieren willst, in nächster Zeit, in Zukunft oder irgendwann? Also eine Thematik, ein Beitrag, ein Gast, Gästin, Gruppe.
Dadurch, dass es ein Magazin ist, was so sehr, sehr darauf bedacht ist und sehr richtigerweise auch versucht, neue Trends aufzudecken, neue Neuentdeckungen zu machen, Subkulturen zu erleben und weniger darauf aus ist, irgendwie Historienfernsehen zu machen oder so, kann ich das, ist das nicht so, das wird, kann man das nicht so beantworten. Also ich kann dir ganz klar sagen, ich möchte einfach mal wieder ganz normale Beiträge in dieser Sendung haben. Also im Sinne von, Leute verlassen das Büro mit einem Kamerateam, treffen Leute irgendwo in London beispielsweise und machen dort Interviews und begleiten sie bei dem Kreieren ihrer Kunst, ihrer Musik oder was auch immer. Allein, dass das bitte einfach mal wieder passiert, das wäre so schön. Leute machen ein Konzert, wir sind auf dem Konzert, das wäre toll.
Ja, das kann ich verstehen. Das war so Anfang 2020, habe ich mir endlich vorgenommen, ich will mal auf Festivals gehen, weil ich leider noch nie auf einem war.
Oh, eben, und ich wollte das mal, musst du unbedingt.
Ja. Ich glaube, das war sogar aufgrund von Rocket Beans TV, so, das Sigit hat sich bei mir irgendwie so eingespeichert, als das ist ein richtig geiles Festival, wo ich mal hin will. So, warst du, da, du warst, glaube ich, da auch mal drauf, oder?
Ja, ich oder war dann regelmäßig, was? ja.
Kannst du mir erzählen, weil ich hoffe, wenn es wieder stattfindet, dass ich mal draufgehen kann und ich brauche was, worauf ich mich so freuen kann. Kannst du erzählen, wie das Sigit so ist?
Also ich finde, für Festival-Einsteiger ist es wahrscheinlich was ganz, ganz Besonderes, weil du kannst das nicht vergleichen mit so Standard-Festivals in Deutschland. Also wenn du in Deutschland fährst du da hin am Freitag oder vielleicht schon Donnerstag und dann baust du da dein Zelt auf und dann wird gesoffen und auf Festivalgelände gegangen und dann hörst du dir ein Konzert nach dem anderen an und so. Obwohl sich das auch schon viel verändert und dann gibt es da irgendwie Fastfood und was auch immer. Und das Sigit ist aber insofern was ganz Besonderes, weil es erstmal eine Woche lang stattfindet, weil es in Ungarn, in Budapest, direkt auf so einer Donauinsel ist. Also du musst nach Ungarn fahren, du musst nicht da campen. Das ist halt cool an so Festivals, die in Städten sind. Man kann dann eben auch in der Stadt irgendwo sich eine Unterkunft suchen, was ich auch sehr empfehlen würde, weil Budapest wunderschön ist. Und dort ist es aber so es ist eine Mischung aus so ganz, also aus so Weltmusikgeschichten, die dir so völlig fremd vielleicht sind, wo du denkst so, wow, wer sind die, wo kommen die her, was ist das für ein Sound, was spielen die da für Instrumente, was sehr experimentell ist, was super nischig ist, dann auch so Klassikkonzerte, dann gibt es da eine Yoga-Village, dann gibt es da irgendwie ein Techno-Zelt, dann gibt es da irgendwie Geheimclubs hinter Dixie-Klos, dann gibt es diese riesige Mainstream-Bühne, nenne ich es jetzt einfach mal, wo halt so jemand wie Rihanna dann da steht.
What the fuck?
Und so, oder also ein richtig geiles Line-Up und eine Eurostage, wo dann eben auch KIZ und Materia spielen oder so. Also es ist einfach, für mich ist es eins der coolsten Festivals, auf denen ich je war.
Das ist auch die Sache, weil das war mir schon irgendwie früh klar, dass auf Festivals Musik zwar geil ist, aber ich würde sagen, nicht unbedingt das Ausschlaggebende, sondern so der Vibe, der auf einem Festival dazu zu spüren ist und man mit den Leuten irgendwie in Kontakt kommt und irgendwie da einfach Spaß haben kann. Kannst du das einfach mal so beschreiben, wie es für dich ist, einfach der Vibe auf einem Festival?
Ich werde wahrscheinlich heulen, wenn ich das jetzt mache. Nein. Also ich liebe ja zum Beispiel auch das Roskilde-Festival sehr, was auch nochmal sich komplett unterscheidet von dem, was man in Deutschland als Festivalbesucher so kennt. Aber der Vibe ist natürlich für mich persönlich immer dieses ununterbrochene, man ist immer in so einem Strom von, oh, hier ist geile Musik, Live-Musik macht bei mir halt, löst bei mir ganz viel tolle Emotionen aus, gerade wenn sie unter freiem Himmel ist und du siehst eine Band, die da auf der Bühne alles gibt und du kannst da mitsingen und mittanzen und dann, wenn du denkst, ah, da ist ja, gehst jetzt eine Bühne weiter, weil da irgendjemand anderes auftritt, den du halt toll findest oder den vielleicht noch gar nicht kennst und man kann halt auch echt viel Musik auf Festivals entdecken. Das ist zumindest für mich auf dem Dockville immer gut gelungen in Hamburg, was ich auch sehr empfehlen würde. Und man kann eben, dann nimmt man viel mit nach Hause, man rennt da rum, natürlich trinkt man Bier oder was auch immer und man tanzt dann hier, dann legt da nur ein DJ auf, dann gibt es unheimlich schöne Gebäude, die die Leute da bauen. Es ist alles beleuchtet, farbenfroh. Meistens, also eigentlich immer, liegen die Menschen sich da in den Armen. Man hat sich immer irgendwie lieb, es ist immer friedlich, es ist immer ein gemeinschaftliches Ding, so habe ich es zumindest immer erlebt und das wirklich auf jedem Festival, auch auf dem Splash oder auf dem Melt oder also auch, selbst auf dem, wo war ich letztes Jahr, Hurricane. Und das ist einfach eine besondere Stimmung und die Leute gucken jetzt auch nicht drauf, wie du irgendwie aussiehst und das ist nicht so ein Style und bla, es ist einfach, ich fühle mich da einfach sehr wohl in dieser Atmosphäre. Weil alle sind da, weil sie Musik lieben, alle.
Selbst ich, der nie auf dem Festival war, bekomme da schon so leichte Tränen, was ich verpasst habe. Aber ja. Auf was ich mich auch freuen kann, ist also noch eine Frage, weil Splash, das ist doch das, wo dieser riesige Kran-Bagger da drauf ist zu sehen, oder? Von der Location.
Genau.
Kann man auf den draufklettern eigentlich?
Also das ist ja, die Location heißt Ferropolis, das ist bei Dessau, da findet auch das Melt-Festival statt. Das Splash jetzt auch seit vielen Jahren schon, das war früher in Chemnitz. Und an so einem See. Und da sind so alte Grubendinger, so Bagger, genau, riesengroß, sieht toll aus. Und man kann da auch rauf. Ich bin jetzt aber gerade ein bisschen am Überlegen, ob das wirklich jeder kann oder ob nur ich, weil ich war da mal drauf, ob ich da im Sinne, weil ich da so pressemäßig damals war, ob das wieder so ein Goodie-Ding war, was nur Presseleute irgendwie erlaubt ist oder so. Das bin ich mir jetzt leider gerade nicht mehr so sicher, ob das für alle oder nur für die war, ja.
Ah, das ist das Tolle an einem Presseausweis. Ich kann es mir dann, glaube ich, erschleichen, wenn es soweit wieder ist.
Ja, also na, man braucht auch bei, du kannst nicht einfach sagen, hier ist mein Presseausweis. Man muss sich schon akkreditieren auf solchen Veranstaltungen. Und weil sonst, der Presseausweis wird ja vielfach ausgestellt in diesem Land. Und ist es schon wichtig, vorher zu sagen, ich bin für das und das Medium und das ist die und die Berichterstattung wird passieren. Das verstehe ich auch, finde ich nachvollziehbar. Und sonst erschleichen sich da, glaube ich, viele Leute einfach nur diese Tickets. Ja.
Aber ich glaube, wir können so ungefähr das erste Thema so langsam abschließen und zum nächsten Thema übergehen, was ja, wir beide viel erzählen können. So du, weil du schon sehr viel davon erzählt hast heute gerade und bei mir, weil es aktuell ein wichtiges Thema ist, und zwar Umzüge.
Ja.
Und ich würde dich da einfach mal gern fragen, weil das bei mir ein wichtiges Thema jetzt in sehr naher Zukunft ist. Und zwar, du warst ja lebst ja aktuell in Berlin, warst auch schon in Hamburg und München und anderen Städten. Und da würde ich dich gerne erstmal fragen, Hamburg, Berlin, das sind ja zwei der am stärksten umkämpften Wohnungsmärkte. Kannst du uns erstmal sagen, wie es sich für dich eigentlich war? Also wie schwer, wie leicht vielleicht sogar es war, eine Wohnung da zu finden in beiden Städten?
Also ich fand es am schlimmsten in München eigentlich.
Echt, wieso?
Also München eine Wohnung finden, die man auch noch bezahlen kann, Alter, gar kein, also da habe ich es zum ersten Mal gespürt, habe ich so gedacht, Alter, was ist das denn? Und München ist bei mir 10 Jahre her und das, da hatten wir hier in Berlin überhaupt keine Probleme eigentlich. Ich weiß, da haben schon die ersten angefangen zu meckern und man ist schon ständig umgezogen, weil die Leute aus anderswo in die Wohnung investiert haben und so weiter und all dieses große Problem. Aber da war das hier noch nicht so gehypt, glaube ich. Aber München war ultra teuer. Und wenn man da was gefunden hat, also ich weiß nur, in München hat jeder nur darüber geredet, oh Gott. Da war ich allerdings in der glücklichen Situation ja noch so eine Art Student und da bin ich halt irgendwie, da habe ich dieses Zwischenmiete-Ding gemacht. Ne? Also man ist irgendwie, einer verbringt sein Auslandssemester irgendwo, ich habe dann das Zimmer übernommen oder so. Also easy, total easy eigentlich. Aber es war schon schwierig. das zu bezahlen. Und
nee, ich kann es gut verstehen, weil ich habe ja, wie gesagt, Anfang des Jahres, so Februar, März, ja angefangen, in einer Redaktion in München zu schreiben. Und da war es eben so, ich habe für Praktikanten, das war ein Praxissemester im Rahmen meines Studiums, 400 Euro bekommen, was für einen Praktikanten unglaublich viel ist, traurig aber wahr. Und da war es okay, eine WG kann ich mir nicht leisten. Dann hieß es für die Anfangszeit pendeln von Nürnberg nach München mit dem ICE. Monatsticket hat 380 Euro gekostet,
oh,
was, mir nicht von der was mir nicht von der Redaktion erstattet wurde. Und dann hieß es, okay, ich arbeite im Grunde für 20 Euro im Monat. So, da war es halt okay, ich müsste mir endlich so eine richtige Billo-Wohnung suchen, wo ich, keine Ahnung, das Klo ist in einem komplett anderen Gebäude oder ich muss irgendwie ins Restaurant gegenüber gehen, damit ich mir die überhaupt leisten kann. Oder halt für die 20 Euro im Monat arbeiten.
Ja, das ist heftig, ja. Also ich habe damals auch ein bisschen was erspart gehabt und war so jung, dass ich auch noch Kindergeld gekriegt habe. Und das war dann alles irgendwie machbar. Und ich habe sogar die erste Zeit in der Wohnung von einem Papa meiner Freundin gewohnt. Und glücklicherweise dann, aber das war unfassbar. In München ist mir das zum ersten Mal passiert. Ich bin dann ja von München nach Hamburg gegangen. Habe ich dasselbe gemacht. Also so, ja, hier, ich brauche ein Zimmer für kurze Zeit und ich habe das irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht, aber da fand ich es in Hamburg auch schon, wo ich dachte, boah, ist ein bisschen, ist auch teurer als Berlin, aber okay. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und das war so ein Ding, so, Alter, ist das billig. Das war aber auch, okay, ne, es ist lange her und da hat man halt wahnsinnig viele Wohnungen im Auswahl und die sind toll ausgestattet und die kosten halt genauso viel, dann habe ich eine doppelt so große Wohnung und so, ja.
Das wäre ja meine Frage gewesen, waren die billig, weil es auch wirklich billige Wohnungen waren oder mehr so im Sinn von, ja, der Wohnungsmarkt ist halt einfach auf einem sehr niedrigen Niveau und du kannst da die echt geilen Wohnungen einfach für einen Spottpreis holen.
Genau, ich kann auch da nur sagen, ich weiß, in Leipzig tut sich auch viel und natürlich generell tut sich viel, weil die Kosten steigen und steigen, vielleicht nicht unbedingt die Löhne bei den meisten, aber leider ist es so, dass überall natürlich alles teurer wird und sei es einfach generell die Lebenshaltungskosten. Und in Leipzig war der Preis eigentlich ähnlich wie in Berlin. Also es war so, wo ich dachte, das sind so Berliner Preise, nur dass man halt viel im Angebot auch hatte. Also es gab einfach eine große Auswahl an Wohnungen und die waren schon auch nochmal schöner saniert und ordentliche Fliesen und jetzt nicht unbedingt Gas und so und ein Balkon nochmal nachträglich dran gebaut und ein Müllhäuschen hinten oder so. Es war schon irgendwie auch wertiger und dadurch eben nochmal günstiger als Berlin. Und dann fing das aber auch schon so an, dass ich in Berlin gemerkt habe, dass es immer voller wurde und immer umkämpfter, der Wohnungsmarkt, als ich dann auch zurückkam, um für Neo Paradise zu arbeiten, wo ich aber dann durch einen glücklichen Zufall auch ganz schnell eine kleine Wohnung gefunden habe, in der ich immer noch lebe. Also,
okay. Was bedeutet kleine Wohnung?
Na, die ist sehr klein, hat ein Zimmer. Ein Zimmer und
oh,
eine Küche.
Ist doch schön schnuckelig.
Ja, also für jemanden, ne, der Anfang, Mitte 20 ist und der eh nur zum Schlafen zu Hause ist, ist das perfekt, in der besten Gegend und überhaupt, also ich liebe die Wohnung. Ja, also
ich kann dazu was sagen, weil für mich Berlin ist halt wirklich meine Heimat einfach. Also ich kann es zu 100% nachvollziehen, wenn du sagst, du hast einen Job gewechselt, weil du auch einfach Berlin vermisst hast. Ich vermisse es auch einfach da zu sein. Das ist der ganze Spirit und Vibe der Stadt. Und jetzt klar, so als Stand-Up-Comedian ist es auch so, ich kann sagen, okay, ich will jetzt dreimal die Woche irgendwie einen Auftritt haben. Ist halt alles gerade am Arsch. Aber nein, weil ich habe immer bei meiner Schwester gewohnt. Sie hat in Kreuzberg gewohnt. Genau gegenüber vom Kreuzberg, ich sage jetzt nicht, wo genau, so aus Datenschutzgründen. Aber die Sache ist, das ist eine Sache, wo ich glaube, wir auch mal drauf ansprechen müssen. Und zwar bei Wohnung, das Bad, weil da ist ja alles möglich, kann man erzählen. Und sie hatte ein so geteiltes Bad, also einmal so Dusche, Waschbecken in einem und das andere nur Toilette. Und jetzt kommt's, das war ein Altbau und dieser Raum, wo die Toilette war, das war knapp, ich würde sagen, maximal 1,5 Quadratmeter. Also wie da irgendein Architekt sich denken kann, da wird schon irgendwer reinpassen, so, den hätte man irgendwie gerade, ich glaube damals, weil es ein Altbau, so einen Magisterabschluss irgendwie noch mal nachträglich entziehen müssen. So, das soll ja ein Safe Place sein. Und wenn ich da nicht mal reinpasse, bloß mal, das WLAN hat nicht bis da hinten gereicht, damit ich irgendeine Nachricht oder Video anschauen kann auf dem Klo, muss ich mich wirklich nach vorne strecken, so quasi fast schon mit dem Handy aus der Tür raus. Okay, die war geschlossen aus offensichtlichen Gründen, aber das ist auch, ja, ich bin halt fucking 1,90. Ich passe da nicht rein in 1,5 Quadratmeter Raum. So, deswegen. Nein, deswegen, sorry, muss ich jetzt einfach mal erwähnen.
Ja,
aber,
verstehe ich.
Nein, aber so, da würde ich dir aber auch jetzt auch wieder nochmal aufs Thema zurückzukommen, weil Hamburg, Berlin, natürlich zwei sehr stark umkämpfte Wohnungsmärkte. Was sind deine Tipps für diese Wohnungsmärkte, die man machen so, also befolgen sollte? So Anjas Survival-Tipps vor dem Wohnungsmarkt.
Ich habe die leider gar nicht. Das ist so, dass ich auch in Hamburg, dadurch, dass es hieß, jetzt für Rocket Beans, geh da mal nur ein halbes Jahr hin. Also ich habe einen Halbjahresvertrag, ist ja völlig okay und normal. Und habe gedacht, ich mache das jetzt ein halbes Jahr. Da ziehe ich natürlich nicht, da gebe ich zum einen nicht meine Wohnung in Neukölln auf. Und da nehme ich zum anderen, weil es kann ja sein, dass ich im halben Jahr wieder da bin, weil es nicht gepasst hat. Und hatte das dann auch glücklicherweise mit dem Vermieter alles klären können. Und habe dann da eben auch nur eine Zwischenmiete gefunden. Und das ist super leicht. Und beziehungsweise für jemanden wie mich, der ein geregeltes Einkommen hat und erwachsen ist und nicht mehr aussieht wie Party-People irgendwas, keine Ahnung. Aber für mich war das total, ich bin, glaube ich, einfach eine sehr nette Person offensichtlich, die Leute gerne bei sich einziehen lassen. Also ne, man geht dann, also es gibt dann wggesucht.de oder so, dann bin ich da rauf und habe gesagt, ja hallo, ich habe gesehen, deine Wohnung steht für ein halbes Jahr leer, meine Wohnung in Berlin auch und ich würde gerne bei dir dann mich um deine Wohnung kümmern und habe das ja auch nie als meinen Besitz angesehen, sondern ich wusste immer, ich bin da zu Gast und jemand stellt mir diese Wohnung zur Verfügung und ich darf deren Dinge nutzen. Und das war total cool. Dann hat sich nach einem halben Jahr halt ergeben, okay, die will doch noch mal ein bisschen länger hier, weil Rocket Beans gibt es noch was zu tun. Also habe ich mir eine neue Zwischenmiete gesucht. Also dann gab es schon die ersten Überlegungen, so wie, ha, scheiße, gebe ich die Wohnung in Berlin auf? Mache ich einen Umzug? Boah, ich hasse Umzüge. Alles einpacken, ins Auto rein, dann nach Hamburg, dann eine Wohnung suchen. Dann bei der Wohnung vorher, dann muss man ja eine Kaution zahlen. Dann stellst du dich mit 100.000 Leuten an. Dann musst du da irgendwie alle möglichen Schufa-Scheiß machen und. Ich hatte keinen Bock. Und ich habe das geliebt. Ich fand das irgendwie geil, dieses ständig woanders wohnen zu können. Und dadurch auch die Möglichkeit gehabt zu haben, in, glaube ich, auch recht schönen Wohnungen, außergewöhnlichen Wohnungen in Hamburg wohnen zu können. Und deswegen weiß ich nicht, wie das, also kann ich keinen direkten Tipp geben von wegen, mach das so und so, weil ich immer nur Zwischenmiete gemacht habe.
Da könnte ich einen Tipp geben, weil da schließt sich der Kreis irgendwie, weil in der Folge zuvor hatte ich deinen ehemaligen Kollegen Sandro Kreitlow zu Gast und er hat erzählt, wie als er nach Hamburg gezogen ist, er auf einen Mietscam reingefallen ist. Leider. Also auf einen Mietschwindler. Ja. Er ist auf einen Mietschwindler reingezogen, der quasi 1.400 Euro für die Kaution abgezogen hat, wovon er bis heute keinen einzigen Cent gesehen hat. Deswegen Tipp, den euch Sandro jetzt so ein bisschen passiv noch gibt, checkt am besten die Firma echt nochmal nach, ob es die auch wirklich gibt.
Ja, überweist auf keinen Fall vorher irgendwelches Geld, bevor ihr nicht die Wohnung gesehen habt oder irgendwas oder einen Mietvertrag habt. Also das muss ich ganz dringend sagen. Also da habe ich auch gedacht, Mann, Sandro, du Vollpfosten, ey, echt, wie kannst du nur so eine Scheiße reinfallen? Aber das war auch unheimlich traurig, weil er ist da sehr spontan, hatte die Möglichkeit, von Berlin nach Hamburg zu ziehen. Hat sich so gefreut. Das war für ihn auch, glaube ich, ein unheimlicher Traum, der in Erfüllung gegangen ist, als er bei uns anfangen durfte und wollte so schnell wie möglich. Und hat natürlich, gerade wenn du aus der Distanz eine Wohnung suchst und bist in Berlin und kannst jetzt auch nicht ständig, gut, Hamburg, Berlin geht schon und irgendwie hin und her pendeln und eine Vorbesichtigung machen und so. Das kann dann schon mal passieren. Also ich will ihm ja auch gar nicht, also es tat uns auch allen, das war für uns alle so scheiße. Und es gab einen anderen Kollegen, der ähnliches, der fast auch auf so jemanden reingefallen wäre. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, scheiße, dieser Wohnungsmarkt hier in Hamburg ist ja hoi, hoi, hoi. Also wenn du hier nicht jemanden kennst, der jemanden kennt, dann hast du, glaube ich, echt ein Problem. Und die Mieten sind echt scheiße teuer da, vor allem im Zentrum und vor allem da, wo man so leben möchte als junger Mensch. Oder in, sagen wir mal, in der Nähe vom Rocket Beans Büro. Und ich weiß auch noch, dass ich bei der Gehaltsverhandlung noch überlegt habe, ach naja, machst du hier so ein bisschen wie in Berlin oder so. Und dann hatten aber wirklich viele auf mich gemeint, so Anja, Hamburg ist ganz anders als Berlin. Da kostet selbst die Butter mehr als hier. Und ich so, echt? Und ich war das irgendwie gar nicht mehr so. Und es ist zu Recht, also es ist so, das ist einfach ein bisschen teurer, das Leben in Hamburg als in Berlin. Und ich glaube, langsam ist Berlin und Hamburg sind schon auf einem Level. Also auch was Lebensmittel betrifft, meinetwegen. Aber also tatsächlich war es wirklich so, dass ich da beim Edeka rein bin und gedacht habe, alles kostet hier im Durchschnitt 50 Cent mehr. War so mein erstes Gefühl. Was okay ist, weil ich finde es richtig, dass man für gute Lebensmittel auch Geld bezahlt und das nicht alles billig ist. Und ich hatte damit auch nicht das Problem. Aber ich habe noch sofort gespürt im ersten Jahr, krass, irgendwie ist das ja alles teurer. Oder sei es eine Fahrkarte. Ne? So irgendwie so, wenn du mit deinem Bus Bahn fahren willst, ist deine Fahrkarte einfach mal auch so irgendwie 50 Cent, 30 Cent teurer gewesen als in Berlin.
Also da ganz viele Dinge. Ich würde dich gerne fragen, einfach so schnell, spontan eingeschnitten, gutes Essen, gute Lebensmittel, was zahlen. Was würdest du sagen, ist so ein Spot, ein Restaurant in Berlin, was, wenn mal wieder alles offen hat, mal jeder ausprobieren sollte?
Oh, so. Das ist ein, also hier gibt es ja unheimlich viel, wow. Also es kommt eben drauf an, wie viel man ausgeben möchte, aber ich gehe sehr viele Jahre schon sehr gerne, auch mit Freunden, weil auch jeder was findet, ob er vegetarisch oder nicht oder vegan oder so ist, weil es dafür alle was gibt, in den Boyster Club, glaube ich, heißt es sogar. Das ist in Neukölln, in der Weserstraße. Das ist einfach sehr gute Lebensmittel, guter Service, was halt auch in Berlin nicht immer da ist. Also das Hamburg, der gastronomische ist Hamburg einfach eine 1 und Berlin eine 0, eine Minus 10.
Aber dafür kreativer.
Ja, weiß ich nicht. Also ja, doch schon, klar. Vielleicht kreativer, aber ich finde halt wirklich, die gastronomischen Erlebnisse in Hamburg sind tausendmal besser als in Berlin. Es wird besser hier und es gibt halt diese Leuchttürmchen, die dann immer mal wieder irgendwo raufkommen. Und natürlich, gerade im Sternebereich sind hier natürlich tolle Restaurants. Aber so wirklich, wo man auch sagt, hier wird man als Gast und mit guter Qualität, das ist jetzt nicht so, also wird mehr und wird besser. Aber naja, also es gibt auch in Neukölln einen ganz tollen Italiener, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Lavanderia zum Beispiel, da sollte jeder hingehen. Schmeckt gut. Wenn man koreanisch mag und in Kreuzberg ist, geht man natürlich zu Kimchi Princess, ja, und so, ne? Also,
ja, Kimchi Princess liebe ich.
Na, das glaube ich. Also sie machen einfach konstant gutes Essen. Und man sollte unbedingt oh Gott, das darf man eigentlich nicht mehr sagen, aber ich sage es jetzt doch nicht. Es gibt in der Sonderlee den, wenn man Hummus mag, Assam, da geht jeder hin. Und da ist auch eine Schlange immer bis um die Ecke. Das hat sich sowieso schon so durchgesprochen. Wenn ich das jetzt hier noch erzähle, das tut das alles auch nicht weh. Genau, da gibt es den besten Hummus und der ist auch sehr günstig und einfach wirklich lecker. Es gibt viele israelische Restaurants mittlerweile auch, die ganz gut sind, also eher so Snacks. Und die Falafel in Berlin sind, keiner macht bessere Falafel als die Berliner Falafelmenschen. Und also selbst auch in Hamburg und so, das lasse ich mir nicht sagen. Wir machen, hier gibt es die besten Falafel. Und ganz viel, selbst die, ob die nur aus die sudanesischen oder die libanesischen, die ja nochmal ganz anders schmecken. Ich finde einfach, die Falafel hier sind super geil. Ja, so.
Das mit dem Falafel unterschreibe ich so und das meine ich jetzt nicht nur einfach aus Berliner Liebe und Solidarität, sondern die sind wirklich verdammt geil.
Ja.
Zwei Sachen, die ich empfehlen kann, der ist in der Nähe der Bülowstraße Neuendorfplatz. Mir fällt jetzt leider die genaue Straße nicht an. Das ist ein syrisches Restaurant und ich bin einfach spontan hingegangen und das war wirklich eine neue Welt für mich. Also ich habe nichts davon gekannt, was auf der Karte war. Und das liebe ich so in Berlin, dass man einfach so viele neue Sachen entdecken kann, von denen man noch nie was gehört hat. Das andere, es geht auch wieder so ein bisschen Richtung Entertainment in Neukölln, das Deriva, weil das ist ja eine Bar, wo man auch was essen kann, aber es hat auch einen Comedy-Club. Mhm. Also da sind großartige Stand-Up-Comedy-Shows, so wo ich selber schon aufgetreten bin, deswegen vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, ein kleines bisschen voreingenommen, aber hey, sagen wir mal ehrlich, eine Stand-Up-Comedy-Show zu sehen, dabei irgendwas zu trinken oder einen geilen Drink oder was zu essen haben, das kann man nur schwer toppen. Da kann man auch verzeihen, wenn es jetzt nicht die kulinarische Revolution ist.
Also diese Stand-Up-Comedy-Geschichten, dieses auch Open-Mic-Dinger, die sind ja wirklich in Berlin und gerade in Neukölln in den letzten Jahren, glaube ich, aus dem Boden geschossen oder irgendwie zumindest beliebter geworden. Vielleicht habe ich sie vorher gar nicht so mitbekommen. Also eher so, als ich weggezogen bin, also als ich nach Hamburg gegangen bin, habe ich das noch nicht so viel wahrgenommen. Das ging also vor allem nicht in Neukölln und vor allem nicht so international. Wir haben ja jetzt wirklich dann auch diese, wo wirklich dann Englisch oder Native Speaking Leute auf der Bühne stehen, die aus Amerika, also aus USA und England und so kommen und da eben performen. Das gab es früher, ganz früher gab es dieses Slam-Ding hier in Mitte dann ganz viel, wo auch so eher so, ich sag mal, Poetry Slam am meisten so drin war und das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Ich weiß gerade, dir schmerzt wahrscheinlich gerade da sämtliche Glieder, aber das war so das Einzige, wo ich so mal dieses Open-Mic-Kultur so ein bisschen mitbekommen habe. Und man hat da auch viel gelacht, ne? Und dann gab es da so, da sind ja auch ein paar Leute vorgesprungen, die man heute noch so kennt. Genau, aber das zum Beispiel habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Da habe ich gedacht, ich komme jetzt nach Berlin zurück. Ich habe hier in meinem Umkreis diese ganzen coolen Comedy-Cafés. Ich will dahin, ich will mit meinen Freunden dahin. Ich will das, was du gerade beschrieben hast, da ein Bierchen trinken, ein paar Snacks futtern und mich irgendwie berieseln lassen. Und diesen, ich finde es ja auch so ultra geil, was die Leute da sich so trauen und dann ihre Bits auf diesen Bühnen proben und all sowas, um dann, also wie Till Reiners und auch Schachak, Shapira und so, die dann hier alle rumrennen und das, aber ich habe es leider nie mitbekommen, weil ich in Hamburg war.
Bei Schadak, ich kann kurz sagen, bei Schadak, ich war bei seinem Auftritt dabei, bei Wheel of Späti, wo er dann wirklich verwundert war, so, what the fuck, das hier ist wirklich ein Späti, einfach unten Comedy Club, und er hat sich dann von irgendeinem Gast auf der Bühne so eine Pringles-Dose holen lassen. Nein. Ich war dabei. Nein, aber ja, ich kann dazu ein bisschen Insight geben, ja, zur Berliner Comedy-Szene, weil die ist ja echt in den letzten Jahren einfach explodiert, und wenn es wieder offen hat, du bist gern eingeladen, wenn ich mal wieder ein Bit probe. Ich habe im Lockdown, ich glaube, 2 ganze Organizer voll mit neuen Ideen für ganze Programme. Und ich kann sagen, das ist tatsächlich auf Jonas Imam zurückzuführen, also Stand-Up-Comedian aus Berlin, der sich dafür richtig für die Berliner Stand-Up-Szene eingesetzt hat. Also dass es aus diesem klassischen Mario Barth und Cindy aus Marzahn-Programm wirklich was komplett Neues entsteht.
Ganz genau.
Und er ist ja auch der Host von Couscous Comedy im Deriva in Neukölln. Und es gibt ja jetzt solche geilen zum einen Comedians, aber auch Clubs. Mad Monkey Room und Wheel of Späti im Prenzlauer Berg sind immer so meine Lieblingsclubs. So Mad Monkey vor allem, weil da echt ein paar riesige Größen auftreten oder auch die ganz kleinen. Ich weiß noch, da kann ich kurz erzählen, das war mein erster Comedy-Auftritt 2019. Vor mir ist Tutti Tran aufgetreten. Kennt vielleicht ein paar, weil er ist echt ein toller Comedian. Aber auch, und das war das Folgende, er kommt halt so da zurück, dann so ins Backstage-Bereich, redet mit einem und meint so ein anderer Comedian zu mir so, hey, wie fandest du eigentlich seinen Auftritt? Und ich so, wow, der war richtig geil. Und dann meint so, ja, Tutti ist aber auch ein Pro, seine Show startet demnächst auf Amazon Prime. Und ich sofort habe mich gefühlt, eigentlich, keine Ahnung, bin eingefroren, weil ich mir dachte, der Typ ist ein Pro, der hat eine eigene Show auf einem der größten Streaming-Sender der Welt. Ich stand nicht ein einziges Mal auf der Bühne und muss gleich nach ihm auftreten. Das Publikum, die haben sehr hohe Erwartungen und ich stand noch niemals auf der Bühne. Ja. Das war mein allererster Auftritt. Deswegen, aber die waren halt solche geilen Auftritte da. Deswegen, die kann ich empfehlen. Und diese Berliner Stand-Up-Comedy-Szene, weil die, ja, wie soll man sagen, wie heißt nochmal diese eine Show, die jetzt vor kurzem mit Mario Barth, Kristall und Oliver Pocher an den Start gegangen ist auf RTL oder so?
Ich weiß, dass da was an den Start gegangen ist, aber ich weiß nicht, verfolgt das ja gar nicht mehr, wie da irgendwie das alles heißt.
König der Kindsköpfe hieß das, König der Kindsköpfe. Sorry, muss ich kurz nachschauen. Und wenn ich mir denke, das ist quasi, was Deutschland als Comedy bezeichnet, so Oliver Pocher, Kristall und Mario Barth, dann ist da wirklich ein Problem. Und das hört sich, ja, leider muss man das halt so sagen, ich finde keinen der drei witzig irgendwie. Und wenn ich so meine Stand-Up-Comedy-Kollegen höre, die sagen ein paar Sachen, wenn ich dir zum Podcast laut sagen würde, müsste ich die Folge, glaube ich, runternehmen. Deswegen sage ich es mal besser nicht. Aber deswegen halt die Berliner Stand-Up-Comedy-Szene ist so eine eigene Subkultur, die halt so interessant ist, weil da mehr als, ja, okay, der deutsche Humor ist irgendwie so auf Klischees und Nationalitäten aufgebaut. Dort ist alles Mögliche drin. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich kann euch sagen, weil einer meiner Lieblingspodcasts, wenn nicht sogar der Lieblingspodcast, ist Verprügelt mit Punchlines von 3 Berliner Stand-Up-Comedien. Also zum einen Jonas Imam, der so der Gründer der Berliner Stand-Up-Comedy-Szene ist. Falk Pürcek, wo ich sage einfach so, ich liebe diesen Typen über alles, so ist mein Spiritual Animal. Und Ivan Thieme, einer der legit witzigsten Menschen, die ich kenne und sogar ein sehr guter Freund von mir. Wenn ich in Berlin bin, habe ich ab und zu auf seiner Couch geschlafen. Deswegen, ich schulde ihm meine sichere Obhut für ein paar Tage immer.
Ah ja, also ich muss auch sagen, du hast recht, das ist so, Subkultur ist vielleicht da wirklich noch der beste Begriff. Wir in unserer Bubble, also da scheinen wir beide in derselben Comedy-Bubble zu schweben oder zumindest was uns so, worüber wir lachen können. Wir nehmen das natürlich schon als groß wahr und natürlich, wie du sagst, da gibt es dann Leute, die bei Amazon schon ihre eigene Show haben. Aber es gibt eben auch diesen RTL-Comedy, ich sage das leider immer wieder, aber es ist für mich so geflügelt geworden und da gibt es einen regionalen Unterschied. Ich liebe Menschen aus Köln und Umgebung, wirklich, sie sind feine Menschen. Aber was da so in dieser, was die lustig da finden, weiß ich immer nicht. Also was so, also Köln manchmal oder auch in den 90ern so als Comedy definiert hat, was ja auch ultra Mainstream erfolgreich ist. Und,
okay, das würde ich mal fragen, weil ich finde 2 Dialekte in Deutschland unglaublich witzig, dass zum einen der Schwäbisch und dann der Kölsch-Dialekt, wo ich ehrlich bin, wenn mich irgendwer auf Schwäbisch oder Kölsch eine Todesdrohung geben könnte, ich könnte mich nicht zusammenreißen, müsste im Lachen ausbrechen. Deswegen, was sind so Sachen, die in Köln, also explizit in Köln nur witzig gefunden werden?
Genau, also ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt dieses Dialekt-Comedy, da muss ich auch sagen, dass ich das auch nach wie vor immer mal wieder noch witzig finde, aber sondern irgendwie so dieser Style, der eben so wie Kristall ist, oder ich beschäftige mich da nicht mehr so viel mit, oder auch Bülent Ceylan, und ich will jetzt auch nicht Köln sagen, aber so dieser Raum, sagen wir mal, der Raum, der doch fast 500 bis 600 Kilometer von Berlin so entfernt ist. Wahrscheinlich denken die dasselbe über Berlin und können halt hier überhaupt sich nicht wiederfinden. Natürlich machen wir hier urbane Comedy, die wir hier erleben, die oft gescheiterte Geschichte, also das über sich selber lachen ist. Ich liebe diese, also was ich gut finde, ist, wenn man über sich selbst lacht und sich selbst ein bisschen verurkelt und dann auch wieder, und das macht der Berliner, glaube ich, besser als der Kölner, also auch gerade im Entertainment-Bereich, das wandelt sich auch gerade, aber es war früher, und zum Beispiel Caroline Kebekus, ja, ist ja auch eigentlich, wenn man jetzt regional denkt oder in Grenzen, müsste ich die damit reintun. Tue ich aber nicht, weil ich die geil finde. Aber und die tolle Sachen, gerade dieses Jahr unheimlich tolle Sachen gemacht hat. Aber da ist so ein, so im Entertainment-Humor-Bereich, also auch alles, was so beim Comedy-Preis, der ja in Köln entfunden wurde, so eher ausgezeichnet wird, das ist immer alles so ein Humor, der viel darüber, oder was früher so war, man hat sich immer eher über andere lustig gemacht oder man hat so ein bisschen Randgruppen so lustig gemacht, und das, ich glaube, es wandelt sich da jetzt auch, und aber das war früher immer so, warum ich mich da nicht so wohl gefühlt habe, in diesem, guck mal die Dicke, guck mal der Dumme, ja, teilweise auch noch so ein bisschen wirklich dieses Rassistische da mit drin, was so alltagsrassistisch war, was man heute natürlich auch in der Region nicht mehr macht, oder sexistisch und so, das ist, und da habe ich immer schon gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass das sozusagen der Mainstream ist. Und ich habe das Glück gehabt, auch in den Redaktionen, alles, was ich vorhin erwähnt habe, außer vielleicht bei Nils Ruf, das möchte ich gerne mal ausklammern, aber gerade mit Jürgen Klaas und der ganzen Redaktion hatten wir immer den Anspruch, eben eigentlich, auch wenn manche beurteilen werden, dass wir uns das nicht immer gelungen ist, aber hatten wir eigentlich immer eher gedacht, wir gucken mal, dass wir über uns selber lachen. Und dadurch gibt es solche Formate wie Wenn ich du wäre, wenn ich sie wäre, oder Porno-Ping-Pong, das ist nicht, da lachen die halt sich selber aus, weil sie dumme kleine Jungs sind. Und das war für mich ein neuer Humor, der auch Mainstream jetzt ist. Und das finde ich cool. Und ich glaube, die da auch ganz viel vorgeraten sind mit, wir lachen mal lieber über uns und unsere kleinen Fehler und unser bescheuertes Leben. Also dieses Selbstironische auch. Und das finde ich so ein Unterschied. Aber
Das kann so der Berliner, glaube ich, irgendwie am besten. So war zum Beispiel bei zwei meiner Lieblingskollegen, und die ich ja schon erwähnt habe, und Lieblingskomedien, zum Beispiel Ivan Thieme, eins seiner Bits fängt damit an so, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin irgendwie ziemlich dumm und versuche das zu kompensieren. So, wo ich denke, er macht halt jetzt gerade explizit Witz über sich. Oder Falk Pirczek, der hat, glaube ich, so ein großartiges Bit, wo er meinte, ich bin meiner Freundin massivst unterlegen, sie ist, wie soll man sagen, sie hat höchstwahrscheinlich jede Privatuni Europas von innen gesehen. Und ich habe kurz bevor wir neulich schlafen wollten gesagt, stabiler Torso, Schwester. Und so ist halt ungefähr auch mein Humor. Also ich versuche immer so Witze über mich zu machen oder weniger Witze, sondern okay, ich bin halt ein großer Gabriel Iglesias-Fan, habe mir so seinen Style ein bisschen angeeignet. Also anstatt so Build-up und Punchline zu bringen, lieber eine witzige Geschichte zu erzählen, immer wieder mit Höhen. Aber über mich halt so, dass die Leute halt wissen, so, darf ich darüber lachen, darf ich nicht lachen, sondern so, ey, ich erzähle über mich, ihr könnt über alles Mögliche lachen, ich erzähle ja gerade Scheiß über mich. Und deswegen, da versuche ich halt so einfach, die Leute zum Lachen zu bringen, dass dann nicht so Hintergrund kommen, und ich versuche mal, fast schon auf Teufel komm raus, nicht in diese Klischees zu verfallen mit irgendwie Nationalitäten oder auch diesen unterschwelligen Rassismus, der in der deutschen Comedy immer noch herrscht. So, ich meine, Kayana, so, ich darf, glaube ich, nichts Schlechtes sagen, weil mein Bruder ist immer noch ein riesen Fan von ihm, so, sein gesamter Humor basiert ja auf Nationalitäten einfach.
Ja, das stimmt. Also es war auch eine Zeit lang, ich will ja auch nicht sagen, dass ich da nicht so drüber gelacht hätte, oder gerade bei Kaya Jana war ich so ein bisschen, dass meine Oma hat das geliebt. Die fand es so ultra witzig, dass Menschen mit, entweder sie selbst oder ihre Eltern diesen Migrationshintergrund haben, dann sich da auch mit so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und ich glaube sogar auch, dass es teilweise dazu beigetragen hat, dass das, also zumindest bei meiner Oma-Generation, irgendwie so ein Toleranz, tatsächlich doch toleranter, sie ist dadurch, glaube ich, echt toleranter geworden, weil sie gemerkt hat, diese Menschen sind ja witzig, auch wenn sie so auf ihre Kosten und auf die Kosten ihrer Mitmenschen irgendwie das so inszenieren. Aber ich glaube, das hat tatsächlich bei ihr und ihrer Generation stellvertretend, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich auch dazu beigetragen, dass sie gesagt hat, Mensch, die können, auch wenn sie diese Kanacke-Schwitze machen, dann da lachte die halt. Oder wenn der indische, ich meine, er hat da irgendwie so einen indischen Verkäufer da immer nachgemacht oder irgendwie, das fand die halt alles witzig. Und dadurch hat sie ihn dann auch irgendwie als irgendwie verehrt, als jemand, der ein Mann auf der Bühne ist und Großes leistet. Genauso wie Bülent Ceylan. Sie fand es natürlich ungewöhnlich, dass jemand so diese langen Haare trägt oder ein Mettler ist und der hat da so viel mit Klischees gebrochen. Und das finde ich auch super, diese Leistung. Und ganz viel so, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß für mich. Da kann man ja stundenlang drüber reden. Muss auch jeder selber. Ich würde auch gerne noch, seit wo du jetzt das empfohlen hast mit dem Podcast, es gab ja auch auf ZDF Neo, glaube ich, in diesem Jahr diese Sendung, die auch hier von der Berliner Firma Tubo Kultur mitproduziert wurde, wo die in der Neuköllner Oper immer ihr Idol getroffen haben. Und dann mit zusammen, also ich weiß, Till Reiners war zum Beispiel dabei und ich glaube auch, Jonas Imam war auch, glaube ich, dabei oder hat das sogar irgendwie, die hat den Ulm getroffen oder so. Also da waren irgendwie so, das war ein ganz cooles Format. Ich habe leider vergessen, wie es heißt und hatten ja am Ende immer noch so ein Bit. auf der Bühne vor Publikum. Das ist total doof, dass ich da jetzt so unvorbereitet bin, aber das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Jede Folge ist anders und man merkt auch, okay, also wenn man jetzt mit der TV-Produzentenbrille da durchschaut, denkt man auch so, na, ihr habt, also die Produktionsumstände waren vielleicht nicht immer gleich und anders und so, aber da ist auch die Inisa Amani oder so heißt sie. Mhm. Ne?
Ja, Inisa Amani.
Die ist zum Beispiel auch mit drin, die trifft in New York ihr großes Idol und dann unterhalten die sich und all diese Sachen. Das fand ich schon, und dann hat sie da einen Auftritt, ist zum Beispiel ganz anders inszeniert als die Folgen in zum Beispiel in Berlin oder in Wien und so. Aber das hat mir irgendwie, dieser Ansatz hat mir sehr gut gefallen, sozusagen eine Ernsthaftigkeit auch da reinzubringen, diese Leute, wenn man diese Szene auch gut mag, irgendwie noch näher kennenzulernen. Und mir fällt leider immer noch nicht der Name ein, aber es war ein cooles Format. Vielleicht kann ich das nochmal nachreichen für die Shownotes.
Alles gut. By the way, falls ihr in den Shownotes mal schaut, also in der Podcast-Beschreibung, ihr findet da auch unter anderem von Anja ihren Podcast Expertengespräche, wenn ihr von ihr mehr hören wollt und ihr solltet auch mehr von ihr hören, weil ihre Storys finde ich immer super interessant, weil ich weiß ja auch. Aber zurück zum Thema Umzüge zu kommen,
ja,
weil über Comedy können wir jetzt
ich.
weil, das habe ich jetzt auch von sehr vielen Freunden mitbekommen, die durch 2, 3, in einem Fall sogar 11 Wohnungen irgendwie immer umziehen mussten. Es gibt also einen gewissen Grundstock an Gegenständen, die von einer Wohnung immer in die nächste kommen. So, auf die kann man nicht verzichten, die nimmt man in alles Mögliche mit. Und der Rest ist halt so, okay, wird spontan entschieden. Aber so, was ist so dein Grundstock, so die Gegenstände, die müssen immer von einer Wohnung in die andere mitgenommen werden?
Es ist immer mein Espresso-Kocher. Den habe ich immer dabei gehabt und immer mitgenommen. Es gab, glaube ich, auch noch, natürlich hier, ne, sowas wie ein Computer und ein iPad. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht Interior. Aber so das habe ich immer dabei. Das fällt mir sofort spontan ein. Gerade weil ich in Hamburg ja wirklich ganz oft die Wohnung gewechselt habe. Aber ansonsten habe ich immer meine eigene Bettdecke gehabt. Und also es sind eher so Sachen wie mein Milchkännchen und diese eine Kaffeetasse. Ich glaube, das war mir das Wichtigste, dass ich den Kaffee habe. Und sonst brauche ich nichts.
Okay, dann aber so mal einfach gefragt, wenn du jetzt irgendwann vielleicht mal in eine neue Wohnung ziehst, was sind so die ersten Sachen, die du dafür kaufen würdest für dich? So, wenn du es nochmal neu einrichtest und neu bestückst, nennen wir es einfach mal.
Also ich hoffe, dass ich dann aber in einer Wohnung wohne, in der ich mehr Platz habe, weil dann würde ich mir gerne mal ein Sofa kaufen. Das habe ich jetzt nicht.
Hast du jetzt einfach nur einen Sessel oder wie schaust du Fernsehen?
Im Bett.
Andere Sachen. Ja, ist auch cool. Das ist auch cool. Bei mir, ich habe so zwei Sachen, wenn ich ehrlich und erwachsen antworten müsste. Ich glaube, das wäre erstmal so diese typischen Hygieneartikel, weil mich machen lange Nägel kirre. Deswegen müsste es, glaube ich, ein Nagelknipser sein, so ein Notfall-Emergency-Kit. Mm. Aber wenn ich ehrlich antworte, wäre es das, weil ich habe eine unglaubliche Aversion gegenüber labbrigen Pommes. So, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo Pommes bestelle oder bekomme und ich labbrige Pommes bekomme, dann sage ich halt, ich habe damit die Legitimation, jetzt eine Hate-Crime zu begehen. So fühle ich mich. Und bei meinen Schwiegereltern, die haben so eine geile Heißluftfritteuse. Und da kommen unglaublich crispy Pommes raus, wo ich mir sage, ich kann auch jetzt irgendwie auf einer Matratze auf dem Boden schlafen, aber ich will diese geile Heißluftfritteuse haben, damit ich nur noch crispy Pommes habe. So, ich verzichte dafür gerne auf sehr viele andere Sachen.
Ja, das kann ich verstehen, das ist ja cool. Also ich mag, genau, ich habe jetzt mit Pommes nicht so die Erfahrung, aber mir fällt da auch ein, dass ich immer, klar, ich habe auch so dieses ein oder andere Hygiene, also so einen kleinen Hygienebeutel da, wo dann eben sowas drin ist, so wie irgendwie eine Nagelschere und sowas. Klar, das habe ich dann auch immer, ist logisch, gehört zur Grundausstattung, viele Klamotten, meine Schuhe, ich muss auch sagen, ja, ich habe echt viele Schuhe, die habe ich dann immer in so einem großen Sack auch von Wohnung zu Wohnung getragen, weil ich jeden Tag ein anderes Paar Schuhe anziehe. Und das ist jetzt nicht so Carrie Bradshaw-mäßig, sondern ich halt schon dann immer, ich habe sehr viele bunte Sneaker und ich liebe die voll und die haben mir teilweise meine Freunde geschenkt im Spezialdesign und dann wird das immer ausgesucht zum passend zum Outfit und naja. also die habe ich dann auch, wo ich auch gedacht habe, musst du wirklich 20 Paar Schuhe mit nach Hamburg nehmen? Ja, habe ich gemacht. Und es wurden dann auch in Hamburg nochmal mehr, aber ja, also das stimmt, das sind so Sachen. Denn ich habe auch immer viele, viele Zeitungen und Bücher, so, und wo ich auch denke, was schleppst du dich damit ab? Aber ich habe immer gerade so die Bücher, die ich halt aktuell lese und so Zeitschriften, die werden dann auch, müssen immer dabei sein und Stifte und Notizblöcke und so ein Kram, das habe ich dann immer von Wohnung zu Wohnung geschleppt, ja.
Also bevor wir uns dann gleich für das Ende der Folge trennen, würde ich dich einfach noch gerne fragen, weil ich dazu auch was erzählen kann. Was ist so eine oder mehrere Sachen, von der du dich bei jedem Umzug einfach nicht trennen kannst?
Also das sind, das, also obwohl man es sollte, obwohl es Schrott ist, meinst du wahrscheinlich, ne?
Ja, wo du einfach sagst so, nein, das will ich jetzt, das Anja will das jetzt noch behalten.
Oh, da gibt es bestimmt einiges, aber also es gibt zum Beispiel, es fällt mir jetzt gerade so ein, aber das ist eigentlich, wieso sollte man sich auch davon trennen? Meine Oma hat mal aus einer Tannenbaumspitze, also einer typischen Weihnachtsbaum, Tannenbaumspitze, hat sie das oben abgesägt und hat das dann so geschnitzt. Und es sieht jetzt so aus, dadurch, dass es unten so eine Gabelung hat, wie so ein Quirl, also so ein Küchending-Quirl, mit dem man halt was quirlen kann. Weil die unten diese Verästelungen noch sind, die sie so abgekattet hat. Und oben ein Stiel halt, die Spitze. Und ist eigentlich genau, ist zuckersüß. Und hatte sie mir mal irgendwann geschnitzt und hat gesagt, guck mal, hier habe ich dir aus der Tannenbaumspitze geschnitzt. Und ich weiß noch, ich dachte, oh Gott, jetzt kriege ich wieder so einen Schrott, den ich hier auch mitnehmen muss. Ich kriege ständig Schrott von der Frau, ja. Und es war auch so immer so, gerade Weihnachten, also ein Deko-Scheiß. Da habe ich das meiste auch irgendwie weiter verschenkt oder wirklich weggeschmissen. Und das Ding, obwohl ich es auch nie benutzen werde, ich werde damit nichts quälen. Ist aber schon so, dass ich es immer wieder mitnehme und es liegt immer wieder in der Schublade mit den Küchengeräten. Also es ist, wenn ich mal einen Quirl bräuchte, vielleicht, dann würde ich den sozusagen benutzen.
Ich finde die Story aber wirklich süß. Ich finde das wirklich süß.
Den nehme ich immer mit, ja. Aber sonst.
Ich kann doch eine Sache erzählen, und zwar, das war vor, ich glaube, knapp einem Monat. So, ich bin mit meiner Freundin eben zu ihren Eltern gefahren, weil wir da ab und zu sind. Und da haben wir halt ihr Zimmer so renoviert. Weil unter anderem, sie hatte da halt noch so ein 90-Zentimeter-Bett und da schläft es sich halt schlecht zusammen. Mhm. Und sie ist, okay, wenn ich da bin, muss ich entweder mit dem Hintern in der Luft da schlafen oder mit einer Matratze auf dem Boden. Und da haben wir uns das zum Anlass genommen, ihr ganzes Zimmer zu renovieren. Und ich war da knallhart, so bei jeder einzelnen Sache, weil ich fragte so, ja, brauchst du das aber auch wirklich? So, willst du das auch wirklich haben? Weil hätte ich es ihr überlassen, hätte sie das eins zu eins so gelassen. Und dann ging Ende mindestens die Hälfte des Zimmers einfach weniger, bis auf jetzt eine Sache. Da, ich war immer knallhart, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir zu so einem Holzmodell-T-Rex kamen, den sie als Kind mal zusammengesetzt hatte.
Ah, kenne ich.
Und sie meinte halt sofort, so, ohne dass ich fragen musste, ja, das Ding kannst du wegwerfen, so brauchst du nicht. Und ich dachte mir so, aber Dinos sind schon ganz geil, können wir die nicht behalten? Und sie meinte so, nee, ich will das Ding weg. Und ich habe so kurz, ich war vor diesem Haufen mit dem ganzen Schrott, wo wir hatten, und habe mir so gedacht, so, Trizi, ich habe den T-Rex einfach Trizi genannt, so, weil ich dachte mir so, Triceratops sind eigentlich auch ganz geil. Habe ich den tatsächlich jetzt im Zimmer ihrer Schwester versteckt, wo er für mindestens ein Jahr lang sicher ist, weil ihre Schwester ein Au-pair ja in Kanada macht und die Mutter da halt nie nachschaut. Das heißt, ich habe quasi diesen Dinosaurier für fast noch 8 Monate ein weiteres Leben geschenkt.
Sehr gut.
Und das, so, deswegen, und ich, wenn ich hier bin, ich zwecke ein Fremde ab und zu ihr Zimmer so als Aufnahmestudio. Und immer, ich bin immer glücklich, wenn ich diesen Triceratops, ich meine, diesen T-Rex sehe, den ich Triceratops genannt habe, den ich das Leben gerettet habe.
Ja, das ist cool. Ich finde das auch immer ganz cool, wenn Menschen irgendwie was aussortieren oder man sich von irgendwas trennt oder also wenn man irgendwo, auch manchmal, meistens sind es ja eher traurige Anlässe, aber ich helfe zum Beispiel natürlich auch meinen Freunden, meine Freunde helfen mir, wenn wir aus größte, da, weil irgendwie Oma, Opa dann eben doch nicht mehr da sind oder ins Heim ziehen müssen und man dann irgendwie deren Hausstände da versucht irgendwie aufzuräumen, dann sind wir immer auch meistens zusammen und unterstützen uns dabei und auch so dieses, hey, willst du das noch haben, kann das weg und, aber ich finde es dann immer schön, dass wir irgendwie alle aus diesen, also ich habe zum Beispiel so Whiskygläser aus der Wohnung meiner besten Freundin, von ihrer Oma und sie hat wiederum, als bei meiner Oma ausgeräumt haben, hat sie dann, was für mich halt so Schrott war, wo ich gesagt habe, ach komm, du kann alles weg, ich will das alles nicht. Und sie auch. Da hat sie aber noch was für sich drin entdeckt und hat das jetzt zu Hause. Das macht mich dann immer glücklich, wenn ich bei ihr bin und ich habe dann und sehe dann, sie hat da die Gläser oder die Tassen oder mein Ex-Freund hat noch diesen Brotkasten, den ich total geil finde. Und ich habe mit ihm aber ein gutes Verhältnis, deswegen hänge ich da öfter noch ab und sehe dann diese Dinge von der Oma da und das finde ich irgendwie schön, wenn dann sowas weiterlebt. Das finde ich gut, dass du ihn gerettet hast, will ich damit nur sagen.
Oh, danke. Ja, einfach so aus Interesse mal gefragt, wurden diese Whiskygläser schon mal benutzt oder sind die wirklich so andenkenmäßig?
Nö, die werden benutzt, klar. Also wenn es Whisky gibt oder man kann auch Wasser draus trinken. So ist es nicht. Ja.
Nee, das bei Alkohol irgendwie, ich überschätze mich immer maßlos. Aber jetzt nicht so im Sinne von Adrano ist im Koma saufen, sondern mehr so im Sinne von, das war jetzt zur Weihnachtszeit. So, ich war mit meiner Freundin gefeiert bei ihrer Familie und ihre Tante hat mir so ein Grappa eingeschenkt. Und ich dachte, ja, jetzt wird's spaßig, ich lasse mich mit der Familie voll saufen, zuschütten. Ich habe so kurz an dem Ding genippt, mir hat schon die Lunge gebrannt und da habe ich es belassen. Das war alles, was ich dann hatte, so einen halben Schluck am Abend. So, weil mehr vertrage ich nicht.
Oh, das war dann aber auch nicht der beste Grappa, oder? Weil Grappa ist ja eigentlich ein ganz bekömmliches, schönes Schnäpschen.
Ja. Also, ich vertrag einfach wenig, weil ich versuche es kurz zu halten, dass es nicht so im Sinne von Adriano ist ziemlich weich, sondern Adriano hat erst mit 18 Jahren das Trinken angefangen.
Sehr gut.
Nicht, weil er sich an die Regeln gehalten hat, sondern weil er nie gefragt wurde. So, hätte man mich, keine Ahnung, mit 14 Jahren oder so gefragt, Herr Drano, wollen wir Schule schwänzen und hinter der Sporthalle irgendwie Bier trinken oder so? Hätte ich gesagt, ja, soll ich noch irgendwie Geld geben, damit wir uns extra was kaufen können? Ich wäre sofort dabei. Ich wurde aber nie gefragt.
Oh. Deswegen also zum einen finde ich das gut, wie der Adriano das gemacht hat, aber weil es ist nicht geil. Also wenn man so alt ist wie ich jetzt und dann denkt so, scheiße, du hast mit 14 schon richtig hart gesoffen. Also es gab eine Situation, da war ich 14, habe es übertrieben dieser Alkohol ist mir dann auch nicht gekommen und das war dieses, wo man dann auch so dieses klassische, ich muss sofort kotzen vom Alkohol-Ding und dann auch erstmal jahrelang gefühlt oder so lange, lange Zeit nichts mehr anrührt, das auch ein schönes traumatisches Erlebnis natürlich ist, weil je früher man das hat, desto besser vielleicht, aber das ist nicht immer geil. Und deswegen, eigentlich muss ich jetzt sagen, gut so. Weil ich bin aber nicht so stolz darüber, was ich alles schon vor meinem 18. Geburtstag auf Partys weggesoffen habe. Ja. Aber gut, viel schlimmer ist es, dass die dich nicht gefragt haben. Die Schweine.
Okay, eine letzte Frage, bevor wir dann gleich zum Ende kommen. Was ist der eine Alkohol, den du nicht mehr sehen kannst?
Da ganz viel eigentlich. Also ich muss dazu sagen, das wollte ich dich jetzt auch gerade fragen, ob du vielleicht durch dieses Jahr, in dem du viel zu Hause warst, eigentlich mehr getrunken hast, weil es gibt ja viele Leute, die das tatsächlich getan haben oder die dazu verleitet wurden und jetzt auch im Lockdown-Situation zu Hause halt irgendwie mehr getrunken haben. Bei mir hat das ich habe kaum getrunken dieses Jahr, also weil ich nicht jemand bin, der zu Hause alleine trinkt. Ein Glück. Also ich hatte schon auch Angst, dass das natürlich Traurigkeit oder so oder Einsamkeit irgendwie dazu führen kann, dass man dann anfängt zu Hause, dachte, mehr Whisky zu trinken oder so. Aber es ist mir zum Glück nicht so passiert und deswegen habe ich auch dieses Jahr so wenig gesoffen. Und
wir sind alle stolz auf dich. Das ist super gemacht.
Ich finde es auch richtig gut. Habe auch jetzt mit meiner Mama nur am Heiligabend haben wir eine Flasche Wein getrunken. Da habe ich auch sofort wie du so, oho, alles klar, ich bleibe hier. Nee, aber was ich wirklich nicht mehr sehen kann und nicht, weil ich vielleicht zu viel davon getrunken habe, so, also ich bin jetzt keine, glaube ich, wie alle anderen Durchschnittsjugendlichen dem Alkohol begegnet damals. Aber was ich einfach wirklich nicht vertrage, ist Rotwein. Glühwein und so, alles was so roh. Ich mag keine roten, also diese roten Rotweingetränke. Bäh. Also vertrage ich wirklich gar nicht und kann ich nicht mehr sehen. Aber sonst Was ich eben noch nie mochte, so, ne? Das sind so wie diese Kümmel, ja, nee, nicht Kümmel, diese Amaretto-Sachen. Kräuter, ja, nee, so diese Marzipan-mäßig schmecken. Oder Likörchen. Boah, ich mag keine Likörchen.
Ja. Bäh. Ja. Bei mir ist halt einfach so irgendwie, also zum einen an und für sich, ich kann Wodka nicht mehr sehen. Das hängt aber auch zusammen, weil das war letztes Jahr, also 2019, im Dezember. Ich kann kurz ausholen, weil das war der Geburtstag einer Freundin. Und sie ist halt so gefühlt Osteuropa und dementsprechend waren auch irgendwie all ihre Gäste sehr osteuropäisch. Und sie hat gesagt, sag dir an, ich weiß, du verträgst, ich habe dir extra bei Ikea diesen Cider geholt, diesen Birnen-Cider, damit du auch was zu trinken hast. Ich dachte mir so, ey, super, ja, habe ich auch was zu trinken? Und war allerdings, dass ihre anderen Gäste halt die ganze Zeit Wodka getrunken haben und die haben mir dann auch was angeboten. Ich dachte mir so, okay, einen kann ich trinken. Ich habe einen noch getrunken, den zweiten habe ich noch so halbwegs mitgenommen. Danach gab es irgendwie ein Video von mir, wo ich quasi so halb oberkörperfrei auf dem Sofa lag.
Oh nein! Bis ich da
und dann kam es tatsächlich, weil ich dann irgendwie irgendwie noch geistesabwesend quasi auf meinem Handy mitgezählt habe, wie viel Wodka ich hatte. Das Ding hat bei 14 Wodka aufgehört zu zählen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das überlebt habe.
Vor allem,
wir haben bei ihr vorgefahren und sind danach in einen Club noch gegangen. Und ich denke mir so, also ich könnte jetzt, glaube ich, in den Krieg ziehen, das wäre nicht so schlimm wie dort. Das war wirklich nicht so schlimm wie dort, weil ich habe Videos von mir gesehen und da gab es irgendwie so, wo ich geradeaus laufen kann, umfalle und dann wurde mir gesagt, du wurdest aus dem Club geworfen, weil du ins Waschbecken vom Waschbecken von der Männertoilette gekotzt hast. Und ich denke mir so, ich habe endlich mal einen Filmriss. Ich habe einen Filmriss.
Ja, wenigstens das.
Das und ich mag irgendwie bei Alkohol einfach diesen beißenden Geschmack nicht. Deswegen halt schon sehr viel gleich aussortiert ist.
Das ja, ist aber so. Das Cider tatsächlich ja ganz lecker, ne? Das stimmt. Also ich mag so süße Sachen. Ich finde ja tatsächlich gerade deswegen so Whisky und Bier finde ich schon ziemlich geil, weil ich das mir das alles schnell, weil zu süß. So Single Malt Whisky trinke ich schon. Ich besauf mich damit nicht, weil mit Single Malt besäuft man sich nicht, finde ich. Das ist wirklich so, das trinkst du ein. Man kann das auch einen ganzen Tag, also einen ganzen Abend über eine Flasche wahrscheinlich wegätzen. Aber es ist jetzt auch vor allem kein Partygetränk, finde ich. Und aber Wodka trinke ich auch gerne, eben weil er nicht so süß ist. Also das ist, glaube ich, für mich so ein ganz großes Kriterium. Also diese süße Kram, ja, aber da ist es wichtig, in diesen Situationen, wenn man dann auch einen Filmriss hat und wenn man in irgendwelche Sachen reinkotzt und so weiter, was da mir zum Glück auch Jahre nicht mehr passiert ist, aber dann, dass man dann Freunde und Menschen um sich hat, die sich um einen kümmern und dass man dann auch draus lernt und dann vielleicht beim nächsten Mal nur 2 bis 5 Wodka trinkt, obwohl 40,
nein, das weiß ich auch nicht. Damit beende ich auch die Geschichte. Tatsächlich, weil du gesagt hast, Freunde, die sich um einen kümmern. Meine beste Freundin hat mir dann am Ende des Abends, also am nächsten Tag, einen Vorwurf gemacht, weil sie meinte, ich musste mich dann auch übergeben, weil als ich dich rausgeholt habe, ich frische Luft geatmet habe und das hat mir übel aufgestoßen.
Ja, das ist, es passiert tatsächlich auch manchmal, dass das dann dich erst richtig umwemmst, ja. Aber gut, da hält man zusammen. Aber was ich dich noch frage, du willst jetzt umziehen oder was?
Ja, weil, also zum Aufnahmezeitpunkt steht halt noch nicht fest, in welche Redaktion ich Anfang 2021 hingehe. Deswegen steht halt bei mir quasi wirklich offen 3 Redaktionen in den 3 großen Städten, München, Berlin, Hamburg. Und also innerlich habe ich mich schon so auf Berlin einfach so gefreut, weil es halt eine Redaktion in Spandau, so was ja so leicht außerhalb Berlin irgendwie Berlin ist, so same, same, but different, aber trotzdem, ich will halt wieder nach Hause einfach so, das ich kann es halt verstehen. München ist mir so, also wenn Homeoffice geht, wäre ich damit zufrieden. Aber dann halt so Hamburg, ich war halt leider noch nie in Hamburg. So, deswegen würde ich halt da auch mal gerne mal so was komplett Neues erleben. Und innerlich bin ich halt so, okay, ich würde mich schon gerne entscheiden wollen, aber das hat jetzt, das halt auch, hängt von der Redaktion ab, wo ich dann quasi schlussendlich lande.
Ja, aber hast du nicht erst in diesem Jahr in der neuen Redaktion angefangen?
Ja, das hat nach ein paar Monaten schon geendet dann, deswegen.
Ach so.
Ist eine sehr lange Story, also ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, Kurzfassung, dass ich einfach unglücklich bin und ey, bevor ich jetzt hier noch unglücklich werde und die Redaktion Schaden nimmt und ich an fucking Burnout erleide oder einfach so komplett die Leidenschaft verliere, sagen wir, gehen wir lieber getrennte Wege.
Ja, das ist richtig, richtig so. Wenn man dann unglücklich ist, dann genau schadet man am Ende auch eher der Redaktion und dem Produkt da, als dass man und vor allem sich selbst und deswegen richtige Entscheidung. Also das heißt, du wartest noch auf die Goes und dann schreibst du Pro- und Kontralisten. Also wie gesagt, ich kann dir alle Städte sehr empfehlen und wenn du noch nie in Hamburg warst, dann eh unbedingt nach Hamburg ziehen, klar. Aber würdest du dann auch die Wohnung, deine jetzige Wohnung aufgeben wollen, um dort komplett hinzuziehen oder auch nur so ein Zwischenmiete-Ding, wie ich es sozusagen gemacht habe?
Ah, ich glaube, ich würde dann schon aufgeben, weil es eigentlich ist ein bisschen schwer zu erzählen, aber es ist quasi eine WG. Deswegen, dort kann ich quasi weg und wenn ich will, nochmal zurück.
Ah,
und
okay.
Das wäre auch eine. Und deswegen, ich glaube, ich bin auch mehr ein WG-Mensch. Ich könnte es nicht schaffen, ganz alleine zu wohnen. So, da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu kindlich. Also im Sinne von, ich bin zu unfähig, diese bisschen Sachen in manchen Fällen zu machen.
Ja, also ich habe auch jahrelang in WGs gewohnt oder in einer bestimmten WG und das war auch cool. Und dann kam das auch erst so, dieser Wunsch. Also ich habe schon erst immer lange alleine gewohnt, also auch als ich noch echt eigentlich noch minderjährig war. Und dann habe ich meine Freunde nach dem Abi so vermisst, die ich jeden Tag in der Schule gesehen habe, dass ich diese Freunde und ich dann beschlossen haben, dass wir zusammenziehen, weil wir uns so sehr vermisst haben, weil wir uns ja nicht mehr jeden Tag gesehen haben. Und dann haben wir viele Jahre glücklich zusammengelebt und dann war aber eben auch dieses München und wieder Hamburg. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, ich habe keinen Bock mehr auf eine WG. Ich will alleine wohnen. Ich war dann irgendwie erwachsen.
Also das kommt. Könntest du es dir aktuell vorstellen, mit einer anderen Person zusammenzuleben oder sogar eine WG? Oder sagst du, du willst jetzt wirklich alleine bleiben? Also wohntechnisch alleine bleiben?
Ja, also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Also es muss dann halt die perfekte Wohnung dafür sein, in der eben man sich da auch, also wir hatten in unserer WG zum Glück 2 Bäder und genug Platz und jeder seinen Raum und mit 4 Leuten oder 5, die wir teilweise waren, würde ich jetzt auch nicht mehr zusammenziehen wahrscheinlich. Kommt ein bisschen drauf an. Also mit meinen allerbesten Freunden würde ich das machen, mit fremden Leuten gar nicht. Also nur, wenn es irgendwie nicht anders geht, weil warum auch immer ich jetzt morgen nochmal studieren will oder so und dafür oder so, ne? Also ich will es jetzt nicht komplett ablehnen, aber ja, auch so, man vielleicht muss man ja irgendwann mit seinem Partner oder so mal zusammenziehen oder so, also wenn man mal jemanden hat oder so. Ich weiß nicht. Ich finde es geil, allein zu wohnen. In dieser Pandemie hat sich allerdings auch gezeigt, dass es schon schön wäre manchmal, dass, also ich habe dann schon auch die Leute beneidet, die in der Zeit in WGs gewohnt haben oder mit ihrem Partner oder so.
Stimmt. Das kann ja auch andersherum gehen, dass man dann mit Mitbewohner oder sogar Partner zu sehr auf der Pelle ist und es dann irgendwann auseinandergeht. Ich habe leider auch von Freunden mitbekommen, also befreundeten Paaren, die dann quasi 24/7 einfach aufeinander gehockt haben und sich dann getrennt haben.
Das habe ich auch. Ich hatte solche Angst, dass dann alle mich dann anrufen und alle traurig sind, weil sie sich getrennt haben. Aber ich habe das Gefühl, das hat die alle noch mehr zusammengeschweißt. Aber gut, die haben auch alle Babys gemacht und so ein Kram. Also das, die haben da eh ganz andere Themen, weswegen die noch zusammenbleiben sollten und müssen und sich jetzt da so einen neuen Lebensabschnitt beginnen, der ja auch erstmal aufregend ist und den man auch ungern alleine machen will. Aber sonst, ich hatte mich auch echt Angst, dass erstmal viele Trennungen dann passieren, aber es, nö.
Was bei uns noch ein wichtiges Thema ist, und zwar am Ende jeder Folge von Still Thinking About lasse ich meine Gäste eine Hausaufgabe den ZuhörerInnen und mir aufgeben, zu denen ich auch einen Nachtrag machen werde. Und ich würde dich fragen, Anja, was ist deine Hausaufgabe für die sich hoffentlich geküsst gefühlten ZuhörerInnen von Still Thinking About?
Ja, ihr Lieben, also es war nicht so leicht. Ich hätte gerne viele Aufgaben gestellt, aber mir ist dann eingefallen, du sagtest ja so, was man auch so ein bisschen mitgibt, was man selber irgendwie erlebt hat und als besonders toll und empfehlenswert erlebt hat. Und jetzt ist mir gerade in jüngster Vergangenheit die Serie Euphoria untergekommen. Die lief ja letztes Jahr schon oder Anfang des Jahres ist sie, glaube ich, gestartet und jetzt kommen irgendwie wieder 2 geheime Folgen. Ich habe sie auf Sky gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Ich finde sie unheimlich geil und unheimlich schön gemacht. Sie ist wahnsinnig berührend, diese Serie. Es geht um junge Leute, also wirklich sehr junge Leute, so im Highschool-Alter, die teilweise wirklich grausige Geschichten erleben und in einer wirklich kaputten Welt, denkt man manchmal, leben. Und das, aber trotzdem ist sie super witzig. Es sind tolle Schauspielerinnen vor allem, also gerade diese Freundinnen aus der weiblichen Perspektive auch super spannend zu sehen. Ich habe halt auch gedacht, ey, als ich so 16 war oder so oder 17, 18, da waren zwar diese ganzen Online-Themen da überhaupt noch nicht so präsent, aber ich hätte mir eine so ehrliche, starke Serie in dem Alter echt gerne gewünscht. Eine Serie, in der auch ein bisschen auch queere Themen angesprochen werden, die ganz normal sind, und aber einfach Teenager-Themen am Ende. und auch wie bedroht und zart diese kleinen Menschen die eigentlich sind. Und da geht es auch viel um Mental Health, also Depressionen, und das sind Themen, die ja auch immer schlimmer werden und immer verbreiteter werden. Und diese ganze Thematik in dieser Serie finde ich sehr, sehr stark. Tolle Schauspieler. Und da lege ich ja immer sehr viel Wert drauf. Ich bin jemand, der sehr großer Kino- und Cineasten-Geek ist, so ein bisschen. Nicht, dass ich irgendwie ein unheimliches Wissen hätte, aber mich interessiert halt Ästhetik und Bildsprache unheimlich. Und da, es ist einfach so grandios gedreht. Das Storytelling ist gut. Und es gibt manchmal so Kamerafahrten, wo du denkst, geil, Schnitte, boah, Soundtrack, wow. Es ist alles, es hat mich ganz doll umgehauen und auch ein bisschen nachdenklich gestimmt. Und das ist eine Gesamtkomposition, auch in der, einfach die ganze Kunst hinter der Serie hat mir sehr gefallen. Kann ich einfach nur jedem empfehlen. Aber wenn man zu zarte Gemüter hat, also ich habe Freunde, vor allem Jungs, die alle gesagt haben, sie konnten sich das nicht so, sie hatten Schwierigkeiten, dann auch über die erste Folge hinaus das anzugucken. Aber Jungs, ja, junge Männer, ältere Männer. Nein, aber das trotzdem, das ist eine sehr schöne Serie.
An alle zukünftigen Gäste von Still Thinking About, so präsentiert bei deiner Hausaufgabe, so bekommt ihr mich sold und hooked einfach. Ich habe jetzt so Bock auf diese Serie, wie du es gerade erzählt hast. Deswegen macht das bitte so, hört euch genau diesen Abschnitt an. Vielleicht schneide ich den raus und wenn Leute fragen, was ist die Hausaufgabe, so, hier hast du eine Audiodatei, so macht man das.
Okay.
Deswegen, also du hast mich auf jeden Fall schon mal. Mit Euphoria, die Hausaufgabe von Anja, wird es auch in den nächsten Tagen einen Nachtrag dazu von mir geben. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, Anne, es war eine großartige Folge mit dir. Ich hatte so viel Spaß. Und bevor wir zum Ende kommen, ich würde dich gerne eine Sache bitten, und zwar, ich überlasse dir die letzten Worte dieser Folge. Was hast du an die ZuhörerInnen von Still Thinking About noch zu sagen?
Wow. Ja, vielen Dank für die Einladung, für dieses doch echt lange Gespräch, für das dein Interesse und euer Interesse. Ich hoffe, ihr, also ich habe das ja schon oft erzählt, ich hoffe, dass es jetzt immer noch Leute das irgendwie cool finden oder interessant finden. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und gerade, weil ich gerade so ein bisschen über Euphoria geredet habe und Mental Health und Depressionen und um psychische Erkrankungen, gerade auch in diesem Jahr viel stark thematisiert wurden, ist mir nochmal selber so ein Bewusstsein gekommen für, man muss sich, glaube ich, also ist jetzt vielleicht ein bisschen Depri, aber mir ist es gerade so eingefallen, wenn du sagst, ich habe hier eine Bühne, Leuten was mitzugeben. Wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr echt traurig seid, warum auch immer, redet immer drüber, immer drüber reden und sucht euch im Idealfall, wenn es ganz, ganz schlimm ist, auch professionelle Hilfe. Schaut solche Serien oder spielt so ein Spiel wie Sea of Solitude oder so und versucht euch auf jeden Fall Hilfe zu suchen und deswegen passt auf euch auf, Leute. Traurig sein ist manchmal Trank.
Wow, also das waren jetzt, das hat mich jetzt selber berührt. Das kann ich jetzt nicht anders sagen, das ist nicht gespielt, sondern ich habe jetzt erst was gedacht im Sinne von sagst, hey, danke, dass du da warst, war cool. Irgendwie, hier hört ihr noch was von mir oder hier ist mein Podcast, hier ist meine Seele. Aber nein, da muss ich selber sagen, danke dafür, dass du halt Mental Illness, also so ein wichtigen Thema halt einfach nochmal Gehör verschaffst, weil ich auch sehr finde, das ein wichtiges Thema und auch sehr gerne darüber rede, einfach um selber zu sagen, jemand, der darunter gelitten hat, stark anderen Leuten zu helfen. Deswegen vielen Dank, dass du das gesagt hast. Ich kann nichts anderes sagen, außer ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr mehr zu Anja eben hören oder sehen wollt, dann schaut in die Podcast-Beschreibung, da findet ihr viele Links. Und ich sage einfach nur noch, goodbye and good night.